Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
Jenny,
Christian
und Elena. Und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 75 und dem Thema Märchen im Nationalsozialismus.
Jenny, Christian. Ein typisches Merkmal von Märchen ist ja, dass Märchenfiguren häufig namenlos sind. Wenn sie einen Namen haben, bezieht sich dieser oft auf charakteristische Eigenschaften der Figur, zum Beispiel bei Schneewittchen auf ihre schneeweiße Haut, bei Rotkäppchen auf das rote Käppchen oder bei Allerlei Rau auf den Mantel aus Allerlei Rauwerk. Hin und wieder begegnen uns auch sehr ungewöhnliche Namen, wie zuletzt zum Beispiel Regina in Die Weiße und die Schwarze Braut. Aber ein Name ist uns dann doch schon öfter über den Weg gelaufen. Und ihr könnt euch natürlich denken, dass ich auf den Namen des Protagonisten in unserer letzten Märchenstunde anspiele.
Der Hans.
Genau, es geht um Hans. Hans hatten wir in der letzten Folge in Hans im Glück als Hauptfigur. Wir kennen einen Hans aber auch schon aus der klugen Else, die wir euch in der Schwank- und Unsinns-Folge vorgestellt haben. Uns ist der Eisenhans schon mal begegnet. Hänsel in Hänsel und Gretel ist letztlich auch nur eine Abwandlung von Hans. Und ich glaube, wir hatten auch noch ein Märchen, wo auch ein Hans drin vorkam, wo ich gesagt habe, guck mal, schon wieder ein Hans, aber mir ist nicht mehr eingefallen, welches es war. Und ich war zu faul, alle Folgen nochmal durchzuhören, muss ich gestehen.
Mir fällt noch der treue Johannes ein.
Genau.
Hans ist ja auch eine Kurzform davon.
Richtig. Und Hans, jetzt so ein bisschen Fun Facts über Hans. Hans war vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die 1950er Jahre hinein einer der 10 meistvergebenen jungen Namen in Deutschland. Also kein Wunder, dass uns der Name Hans im Märchen ziemlich häufig begegnet. Nach 1910 war er sogar der am meisten vergebene jungen Name überhaupt. Nach 1935 wurden aus dem Namen dann häufig Doppelnamen gemacht, wie zum Beispiel Hans Dieter, Hans Peter, Hans Jürgen.
Hans Heinrich.
Hans Heinrich. Inzwischen ist Hans nicht mehr so populär, wenn wir ehrlich sind. Auf den Färöerinseln, nice to know, ist Hans aber immer noch der häufigste Name.
Habt ihr irgendwelche Hänse bei euch in der Familie? Also vom Nachname abgesehen natürlich, Jenny.
Ein Hans?
Nein, ich auch nicht.
Du? Mein Opa Johann wurde auch Hans gerufen.
Okay. Ja, mein Opa hieß ja auch Johann, aber der hieß nicht Hans mit Nachnamen.
Hans ist schon lustig.
Ja, dann sind wir beim Thema. Hans ist nämlich nicht nur ein Vorname, sondern auch ein Nachname. Und als solcher ist Hans ja auch unter uns dreien vertreten, denn Jennys Nachname ist Hans, um diesen gängigen Witz hier mal aufzulösen. Das soll es aber dazu eigentlich auch schon gewesen sein, denn da wir heute thematisch ja einiges vorhaben, würde ich jetzt an unsere Hansi übergeben.
Ja, guter Nachname.
Hansi, mach mal Piep.
Deswegen durfte ich ja auch den Hans lesen in unserer Märchenstunde.
Genau.
Ich erzähle euch, wie schon altbekannt, ein paar Infos und Hintergründe heute zu unserem Märchenstunde Märchen Hans im Glück. Das gehört in die Kategorie Schwank, habt ihr euch ja wahrscheinlich schon gedacht, weil es ein, ja, ich finde es witzig. Findet ihr es auch witzig?
Ja, auf jeden Fall. Also wir mussten ja auch beim Einlesen zwischendurch abbrechen, weil es uns umgehauen hat.
Ja, die durchgenudelte Gans zum Beispiel.
Und
natürlich von Herzen gern.
Dein ikonischer Satz, Jenny, einfach egal in welchem Märchen.
In welchem anderen Märchen hatte sie das auch gesagt?
Schneewittchen auch auf jeden Fall. Und stimmt. Aber noch irgendwann
ja,
mal.
War da noch eins?
Ja, da gab es noch eins.
Ich glaube
ja,
auch.
Ja.
Okay, also, mir ist nur Schneewittchen präsent. Ich lese jetzt nur noch die Rollen mit von Herzen gern. Ja, das Märchen hat den ATU 1415 in der Kategorie einfach auch nur Hans im Glück. Bei den Kinder- und Hausmärchen steht es ab der zweiten Auflage von 1819 an Stelle 83 und es stammt aus der Zeitschrift Wünschelrute von 1818. Also ein Jahr bevor es in den Kinder- und Hausmärchen erschienen ist, wurde es dort von Friedrich August Wernicke unter dem Titel Hans Wohlgemut veröffentlicht. Also ich finde, Wohlgemut passt auch einfach perfekt zu ihm.
Ja. Der ist ein sonniges Gemüt, ja.
Also positiver kann man ja wohl nicht sein, nee. Oder? Er könnte so ein Positiv-Workshop-Coaching machen.
Er hat das richtige Mindset.
Das Wort hat mir gerade gefehlt. Ja, Friedrich August Wernicke war ein deutscher Philologe und Sprachwissenschaftler. Das Märchen wurde auch in Ludwig Bechstein Deutsches Märchenbuch übernommen im Jahr 1845 unter dem Titel Hans im Glücke an Stelle Nummer 24.
Es gibt von Hans im Glück ein paar Varianten, auf die ich gestoßen bin. Es gibt von 1832 ein Gedicht von Adelbert von Chamisseau, auf das sich auch Ludwig Bechstein beruft und auf die Grimms. Er hat das Märchen nämlich auch in sein Deutsches Märchenbuch übernommen. Es gibt auch von Hans Christian Andersen, schon wieder ein Hans, das Märchen Was Vater tut, ist immer recht, was auch eine ähnliche groteske Tauschgeschichte zum Inhalt hat. Der Protagonist bekommt am Ende aber tatsächlich dann was, nämlich ein ganzes Schiffspfund von Goldstücken und geht dann also nicht leer aus. Andersen hat aber nicht nur Märchen geschrieben, sondern auch Romane, was ich auch
echt?
Bis zu dem Zeitpunkt der Recherche nicht wusste. Mhm. Und zwar hat er nämlich 1870 den Roman Glückspeter veröffentlicht, das auch auf diesem Märchen ein bisschen beruht. Und dadurch, dass Wernicke dieses Märchen sich wahrscheinlich ausgedacht hat, ist es halt also vorher auch nicht so in dem Sinne nachweisbar. Also unsinnige Tauschgeschäfte gab es schon auch vorher in der Märchenwelt, aber so in dieser Form eben nicht.
Ich fand es auch wirklich ganz lustig. Also das ist auch ein Märchen, was ich von früher kenne.
Ja, ich auch.
Was aber nie so unter die Kategorie, das höre ich gerne, das lese ich gerne nochmal viel, weil es war ja halt auch keine Prinzessin dabei und blutig ist es auch nicht.
Also ich fand das als Kind immer richtig doof, muss ich sagen, weil ich dachte mir, boah, du Idiot, das ist ein Goldklumpen und könntest weiß Gott damit machen und dann tauscht er so schlecht ein, ja. Hast am Ende nichts mehr und freust dich noch darüber. Als Erwachsener sehe ich das etwas differenzierter, muss ich sagen.
Also wir haben ein Kinderspiel, das habe ich auch immer noch. Das ist so ein bisschen wie Memory. Da muss man dann auch immer mit dem, also du hast so einen Hans als Figur und dann musst du immer auf die verschiedenen Plättchen, die ausgelegt sind und unter den Plättchen sind dann ein Goldklumpen oder das, was er halt als eintauscht, ne? Pferd, Kuh, Schwein, Gans oder dann der Stein. Und dann musst du rumlaufen und dann in der Reihenfolge die Plättchen finden, wie er tauscht.
Cool.
Und wer dann als erstes durch ist, der hat dann gewonnen. Das habe ich aufgehoben, irgendwie so aus nostalgischen Gründen, weil irgendwie mochte ich das immer.
Ja, das Hans-Spiel von Familie Hans, ist doch klar.
Ja, dann gucken wir uns doch mal an, ob Hans tatsächlich so simpel ist, wie Christian das als Kind so empfunden hat. Oder ob sein etwas differenzierterer Blick darauf gerechtfertigt ist. Bei Hans im Glück handelt es sich, wie schon erwähnt, um eine Unterkategorie des Märchens, die wir spätestens seit unserer Schwank- und Unsinns-Folge, der Nummer 34, ganz gut kennen und auch immer mal wieder hier hatten. Nämlich die Schwankmärchen. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, ein Schwank ist eine volksnahe Erzählung oder ein Theaterstück mit komischer Handlung und komischen Personen in komischen Situationen. Humorvoll werden Begebenheiten aus dem Alltag erzählt und meistens gibt es am Ende noch irgendwie eine Pointe. Der Hans im Märchen passt eigentlich auf den ersten Blick ja erstmal ganz gut zu unserer schlauen Else, die wir ja immer, wenn es um Schwankmärchen geht, zitieren. Die hatte ich euch in der Folge nämlich vorgestellt. Denn was er im Märchen tut, entbehrt auf den ersten Blick tatsächlich erstmal jeglicher Logik. Er beginnt mit einem Stück Gold und tauscht es, bis er nur noch einen wertlosen Stein hat. Also er gradet sich immer weiter down.
Kapitalismus geht irgendwie anders.
Ne? Genau, hat er nicht verstanden. Ja. Die Pointe ist,
nicht nicht wahr.
Die Pointe an der Sache ist, dass er das aber nicht einmal erkennt, sondern ihm letztlich sogar sein letzter Tausch die Steine zu schwer sind und er sie aus Versehen auch noch in den Brunnen schmeißt, obwohl er sich vorher ja noch Mühe gibt, sie ganz sorgfältig dahin zu legen. Also das ist schon eigentlich irgendwie witzig, wenn man sich das mal so vorstellt.
Obwohl der eine Stein ja sogar schon schadhaft ist, ne?
Ja. Darüber freut er sich so sehr, dass er Gott dankt und dann auch glücklich nach Hause geht. Man könnte also sagen, boah, Hans ist schon irgendwie so ein bisschen einfältig. Also, dass er überhaupt gar nicht versteht, was da eigentlich so gerade abgeht. Er ist irgendwie der Trottel, der, das ist eine Interpretationsmöglichkeit, den Wert der Dinge um ihn herum überhaupt nicht erkennt und auch nicht zu schätzen weiß. Es bieten sich aber auch andere Interpretationsansätze an. Der Goldklumpen ist ja erstmal ein Symbol für Reichtum, bringt aber nicht automatisch auch Sorglosigkeit mit sich. Bei Hans konkreten Problemen, wie zum Beispiel, dass er seinen Weg mühsam zu Fuß zurücklegen muss, ist das Gold erstmal wenig hilfreich, eher sogar noch eine Last. Die Handlung des Märchens, in dem Hans immer weniger materiellen Besitz hat, kann somit also auch so gelesen werden, dass weniger Besitz einen Menschen auch freier und glücklicher machen kann.
Ich musste da an Pinocchio denken. Der hat ja dann ja auch irgendwann diese Goldstücke, die er dann mit sich rumträgt und Fuchs und Kater, stimmt, Katze, ich weiß es nicht mehr so genau, bringen ihn um das Geld, indem sie sagen, grab die doch da ein, da wächst ein Geldbaum raus. Diese Sorge hat ihn halt auch total niedergedrückt und verrückt gemacht.
Das heißt, man kann hier auf jeden Fall reinlesen, dass man materielle Streben durchaus mal in Frage stellen kann und sich mehr auf sich selbst konzentrieren sollte. Denn das ist das, so zeigt das Märchen, was am Ende zum Glück führt. Andersherum könnte man die Geschichte auch als Warnung verstehen, den Wert einer Sache zu achten und sie nicht leichtfertig gegen etwas Nutzloses einzutauschen. Das Ganze könnte man noch weiter fassen und das Märchen ein bisschen sozialkritisch interpretieren. Hans repräsentiert ja die untere gesellschaftliche Klasse, deren harte körperliche Arbeit immer weniger Wert zugemessen wird. Als Kritik an Gier und Materialismus stellt das Märchen schon auch so eine Art Loblied auf das einfache Leben dar. Denn Hans' Tauschgeschäfte stehen scheinbar erstmal im Widerspruch zum Titel Hans im Glück. Mit dem Goldklumpen zu Beginn bekommt Hans ja eigentlich genau das, was in einer eben kapitalistischen Welt Glück bedeutet. Glücklich und frei ist er aber erst am Ende, als er alles verloren hat. Das heißt, das innere Glück, so sagt das Märchen, ist wichtiger als äußerer Reichtum und das sorgt beim Leser und der Leserin dafür, dass man vielleicht auch das eigene Verständnis zu materiellem Besitz nochmal hinterfragt und über das Ganze so ein bisschen nachdenkt. Reichtum ist nicht alles, könnte man sagen, ist die Botschaft des Märchens und unter dieser Prämisse ergibt es dann auch Sinn, dass Hans andauernd schlechte Tauschgeschäfte macht. Man kann darin den Wunsch lesen, sich von materiellen Gütern und Begehren zu befreien und so ein bisschen Richtung Minimalismus auch zu gehen. Passt ja auch ganz gut in unsere Zeit. Etwas allgemeiner gesagt, der Weg zu Glück und Zufriedenheit ist nur dann von Erfolg gekrönt, wenn man bereit ist, loszulassen und sich auch mal von Dingen zu trennen. Das zentrale Hauptelement des Märchens sind die Tauschgeschäfte von Hans. Ausgangspunkt ist der Goldklumpen, besagtes Symbol für Reichtum. Hans hat eigentlich alles und trotzdem tauchen immer wieder neue Wünsche auf, die er mit seinem Tausch zu befriedigen versucht. Und wenn wir uns die Tauschgeschäfte ein bisschen näher angucken, kann man auch darin natürlich so ein bisschen Bestreben lesen, was Menschen im Leben so antreibt. Das Pferd zum Beispiel steht natürlich erstmal ganz simpel für Fortbewegung. Genau das soll es im Märchen auch erstmal sein. Im übertragenen Sinne könnte man aber hineinlesen, naja, man möchte eben auch im Leben, auf dem Weg des Lebens vorankommen. Gleichzeitig ist das Pferd auch ein Statussymbol. Ne? Der Reiter auf dem Pferd sitzt immer erhöht, er schaut auf die anderen, die kein Pferd haben, herab, er ist schneller und er stellt somit etwas dar.
Voll der Porsche.
Naja, und Ritter kommt ja etymologisch auch von Reiter, ne? Ja, also stimmt, ist auch mit sozialem Status verbunden.
Dann haben wir die Kuh. Die ist erstmal langsamer als das Pferd, aber sie steht dadurch, dass sie Milch gibt. Und auch das spricht Hans ja an mit Milch. Und daraus kann man Butter und Käse machen, was leider ja dann nicht klappt. Steht sie für Nahrung und Versorgung. Und durch die Milch ist sie natürlich irgendwie auch ein mütterliches Symbol. Und Hans möchte zu seiner Mutter ja auch zurückkehren. Dann haben wir das Schwein, das im Märchen lediglich dazu da ist, es zu Schinken und Würsten zu verarbeiten. Und damit steht es für Schlemmerei und Genuss. Denn Schinken und Würste waren früher teures Gut. Es war nicht selbstverständlich, dass man jeden Tag Fleisch gegessen hat. Das war besonderen Tagen vorbehalten. Und deswegen ist es hier eben mit Gaumenfreuden gleichzusetzen. Vielleicht auch mit Völlerei.
Hatten wir das schon mal?
Dann gibt es die Gans. Die Gans ist ebenfalls ein Nutzobjekt. Erstmal gibt sie ebenfalls Fett, von dem man sich ernähren kann. Aber sie gibt auch Federn, mit denen man Kissen stopfen kann. Und das bedeutet ja Ruhe und Frieden, denn man kann darauf schlafen, sich ausruhen, entspannen. Und das ist auch mit einer gewissen Sorglosigkeit verknüpft.
Denn wer sich in die Pofe knallt, hat das da nicht gerne kalt, ne?
Ja, da habe ich nichts hinzuzufügen.
Frei nach Wilhelm Busch, hier im Ruhrgebiet.
Der letzte Tauschgegenstand ist der Wetzstein. Genau wie am Anfang der ganzen Sache ist das ein lebloser Gegenstand. Und er bildet auch in gewisser Weise so einen Rahmen um das Ganze. Denn der Wetzstein steht für das Handwerk, für eine gewisse Bodenständigkeit, aber eben auch für einen Job. Und für harte körperliche Arbeit ist Hans am Anfang mit Gold belohnt worden. Das heißt, okay, vielleicht hat er irgendwie einen schlechten Tausch gemacht, weil er hat halt einen nutzlosen Stein, aber theoretisch würde darin das Potenzial schlummern, was draus zu machen, wie der Schleifer ihm das ja auch verkaufen möchte, und daraus vielleicht wieder Gold zu entwickeln. Aber auf die Idee kommt Hans ja nicht. Seine letzte Station ist der Brunnen. Und hier wird im wahrsten Sinne des Wortes sein Durst nach Glück gestillt. Er befreit sich, wenn auch aus Versehen, von der Last der Steine und stellt dann irgendwie fest, wow, jetzt ist es weg und ich fühle mich irgendwie viel freier und viel besser. Also ihm war gar nicht bewusst, dass das alles so eine große Last war. Er hat immer nur in dem Moment, wo er was anderes gesehen hat, gemerkt, okay, das ist eigentlich viel besser als das, was ich gerade habe. Aber dass dieses Denken eigentlich die Belastung war, realisiert er erst in dem Moment, in dem die Steine eben in den Brunnen plumpsen. Er ist jetzt wunschlos glücklich und kann frei und unbeschwert seinen Weg fortsetzen und genau dahin gehen, wo er am Anfang immer hin wollte, nämlich nach Hause zu seiner Mutter. Und in diesem letzten Moment ist er dann Hans im Glück.
Ja, wie bereits angedeutet, zählt Hans im Glück zu den bekanntesten und auch beliebtesten Märchen der Grimms. Und es gibt entsprechend zahlreiche Hörspiele und Verfilmungen. An Hörspiel möchte ich hervorheben eins aus dem Hause Kiosk mit Joachim Notke als Erzähler. Das ist aus den 80ern, aus dieser Märchenreihe auch, die wir schon mal besprochen hatten. Auch bei den Sieben Raben hatte ich das empfohlen, meine ich. Und es gibt natürlich auch von Europa ein sehr gutes mit zwei Hänsen, nämlich mit Hans Petsch als Erzähler und Hans Klarin als Hans. Hans Klarin kennt wahrscheinlich jeder als Sprecher von Pumuckl. Also das ist echt gut gemacht, finde ich. Es gibt auch zahlreiche Verfilmungen. Es gibt schon zwei Stummfilme aus den 1920ern. Da habe ich mir gedacht, das bietet sich ja auch eigentlich an, weil diese Tauschgeschäfte kann man bildlich einfach wunderbar darstellen, ohne dann noch was groß erklären zu müssen. Ne?
Voll.
Einer der ersten Tonfilme ist von 1936, auf den wirst du aber gleich eingehen, Elena, deswegen nehme ich da gar nichts vorweg. Und dann gibt es noch weitere bundesdeutsche Produktionen aus den späten 40ern, die wohl so als Musical aufgezogen wurde. Aus den 50ern von der Augsburger Puppenkiste.
Ach echt?
Ja. Dann aus den 1990ern, unter anderem mit Rolf Hoppe, dem König aus Aschenbrödel, und Karl Dall, was ich ganz interessant fand. Und noch einige Verfilmungen aus den 2000ern, unter anderem so eine parodistische Verfilmung. Interessanterweise gibt es keine DEFA-Verfilmung, was mich sehr gewundert hat, weil die Geschichte ja so antikapitalistisch ist und sich sozialistisch hätte gut ausschlachten lassen können, sag ich mal ganz böse. Deswegen fand ich das bemerkenswert auf jeden Fall. Und auf eine Sache bin ich gestoßen, die ich euch und uns nicht vorenthalten wollte. Es gibt auch das Lied Hans im Glück kann jeder sein von 1972. Und zwar war das Lied der Deutschen Fernsehlotterie, gesungen von Mireille Mathieu.
Nein! Ja.
Also wenn die Aufnahme auf Spotify verfügbar ist, packe ich die auf jeden Fall auch in die Playlist.
Okay, aber daran sieht man, dass Hans im Glück jedem ein Begriff ist und dass jeder was damit anfangen kann.
Passt auch gut zur Fernsehlotterie.
Ja, auf jeden Fall. Jeder seines Glückes Hans. Ne?
Wobei aber das ja schon dann voraussetzt, dass Hans im Glück ja eigentlich glücklich ist, weil er eben Gold bekommt. Und diese Tauschgeschäfte werden dabei ja so ein bisschen unter den Tisch geschoben.
Die Analogie ist nicht so ganz 100%. Ja.
Ich weiß aber auch gar nicht, ob das so bewusst ist. Mir war das nicht mehr so bewusst, weil ich, wie gesagt, das Märchen nicht so oft konsumiert habe. Also ich kenne auch von den Hörspielen und Filmen kenne ich nichts. Oder ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Wahrscheinlich, wenn, mochte ich es bestimmt auch nicht, weil, wie gesagt, keine Prinzessin, kein Blut. Aber dass er halt wirklich am Ende nichts mehr hat und dann dadurch glücklich wird, was ja wirklich voll zum Nachdenken anregt, das haben wir in Märchen, finde ich, in der Form wenig, dass du so einen Gedankenprozess in Gang setzt, oder?
Nee, also so in dem Maß eigentlich nicht.
Also es könnte schon fast Richtung Kunstmärchen gehen von der Aussage her, finde ich.
Genau, das spricht ja eben dafür, dass es von Wernicke wahrscheinlich ausgedacht wurde.
Aber ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, dass das eigentlich die Botschaft ist und eben nicht Hans im Glück ist Hans im Glück, weil er reich ist.
War mir vorher auch nicht so ganz klar, ne? Also ja.
Ja, wieder was gelernt. Ja. Irre? So, du hast es schon angeteasert. Es gibt noch eine weitere Verfilmung von Hans im Glück und die stammt aus einer Zeit, die wir bisher eigentlich immer ausgeklammert haben, wenn es um Märchenadaptionen ging. Am Rande haben wir sie hin und wieder mal erwähnt, haben mal auf das eine oder andere Detail hingewiesen.
Der Rotkäppchen zum Beispiel.
Genau. Heute wollen wir uns aber die Zeit nehmen, über diese Zeit zu sprechen und uns anzusehen, wie Märchen und damit Literatur missbraucht wurden und wie literarische Werke für ideologische Propaganda eingesetzt werden kann. Es geht heute, ihr habt es im Intro gehört, um Märchen im Nationalsozialismus. Und als wir dieses Thema in den Themenplan aufgenommen haben, war eigentlich unsere Idee für die Märchenstunde, ein Märchen auszuwählen und dann in der Märchenkunde zu zeigen, wie die Nazis es umgedichtet haben. Bei der Recherche haben wir dann aber festgestellt, ja, irgendwie so ganz einfach, wie wir uns das vorgestellt haben, ist das tatsächlich nicht. Denn obwohl die ganze Holocaust-Thematik sehr gut erforscht ist, gibt es zum Thema Märchen in Nazi-Deutschland relativ wenig Material und vieles davon ist auch gar nicht frei zugänglich. Und da wir diesen Podcast hier leider nicht beruflich betreiben und im Rahmen dessen eine kleine Forschungsreise in irgendwelche Archive unternehmen konnten, haben wir uns natürlich überlegt, wie wir diese Folge überhaupt aufziehen und vor allem welches Märchen wir nehmen können, auf das wir dieses Thema dann aufbauen können. Und da ist unsere Wahl auf Hans im Glück gefallen, weil es davon eine Verfilmung von 1936 gibt, die gleich mehrfach interessant ist. Zunächst gehen wir aber erstmal ein paar Schritte zurück. Denn die Geschichte des NS-Märchenfilms beginnt 1935, also erst 2 Jahre nach Hitlers Machtübernahme. In den ersten 2 Jahren wurden Kindern in sogenannten Märchen-Nachmittagsvorstellungen Stummfilme aus der Anfangszeit des Films gezeigt. Also Filme aus den 1910er und 20er Jahren, die zum Teil nachsynchronisiert wurden.
Da gibt es zum Beispiel Filme von den Gebrüdern Diehl. Da hatte ich euch den Film Die 7 Raben aus den 30ern auch empfohlen.
Stimmt. Am Anfang des Jahres war die Folge. Könnt ihr noch mal reinhören. Zusätzlich wurden tatsächlich auch Disney-Zeichentrickfilme gezeigt und Tierfilme. Kindgerechte, moderne Märchenverfilmungen, vor allem als Tonneuproduktion, gab es nicht, denn sie waren einfach zu teuer. Das Nachsynchronisieren war einfach viel billiger. 1935 wurde dann die erste Tonfilm-Neuproduktion von Der gestiefelte Kater gedreht. Alf Zengerling, Regisseur des Kasseler Residenztheaters, hatte beim Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda um finanzielle Unterstützung gebeten und das erfolgreich. Und genau deswegen konnte dieser erste Märchentonfilm dann auch produziert werden. Zengerlin hat dann noch 6 weitere Märchenfilme mit, so habe ich es gelesen, ziemlich unterdurchschnittlichen Schauspielleistungen produziert, aber darauf kam es letztlich gar nicht an. Viel wichtiger waren die Dialoge, die den nationalsozialistischen Zeitgeist widerspiegeln sollten und entsprechend eben auch angepasst wurden und dann auch völkisch-nationalsozialistisches Vokabular nutzten. Kleines Beispiel, nach seinem Sieg gegen den Zauberer wird der gestiefelte Kater mit den Worten gefeiert: Heil dem Kater Mur, er ist unser Erretter, wir leben wieder.
Ja, erklärt sich von selbst.
Ich denke. Nicht nur Dialoge wurden verändert, auch die Figuren wurden so angepasst, dass sie der NS-Ideologie entsprachen. So wurde der König als Metapher für den Führer verwendet. Volksnah, gerecht und unantastbar. Und das Böse wurde bisweilen auf andere Nebenfiguren ausgelagert. Zum Beispiel in einer Rumpelstilzchen-Verfilmung ist es so, dass nicht der König, wie im Märchen, eigentlich der Gierschlund ist, sondern der Schatzkanzler. Ich glaube, auch das bedarf keiner weiteren Erklärung. Trotzdem bekommt nur einer von Zengerlings 6 Märchenfilmen von der Filmprüfstelle das Prädikat volksbildend und damit einhergehend auch Steuererleichterungen. Und das war Der Hase und der Igel aus dem Jahr 1940. Das Märchen spielt im Krieg und zeigt, wie ein scheinbar aussichtsloser Kampf mit Cleverness, Taktik und guten Ideen gewonnen werden kann. Nach dem gleichen Prinzip arbeitete auch der Filmproduzent Hubert Schonger. Grimmsche Märchenvorlage nehmen und sie mit Propaganda versehen. So will zum Beispiel in Tischlein deck dich Knüppel aus dem Sack aus dem Jahr 1938 einer der drei Schneidersöhne einem Bauern zur Strafe einen gelben Fleck auf die Hose setzen. Und das war ein Vorläufer des Judensterns, den ab 1941 dann alle Juden und Jüdinnen in der Öffentlichkeit tragen mussten. Und auch bei Schonger, der immerhin mit 9 seiner 11 Adaptionen das Prädikat volksbildend erhalten hatte, ist der König eine durchweg positive Figur, deren Verhalten an die realpolitische Situation angepasst wurde. In der Verfilmung von Schneewittchen aus dem Jahr 1939 muss der Vater zum Beispiel in den Krieg ziehen. Naja, ich glaube, man versteht, wie das Ganze so funktionierte. Es ist ja letztlich doch recht simpel. Von den 20 Märchenfilmen mit Schauspielern, die zwischen 1935 und 1945 entstanden, produzierten Zengerlin und Schonger mehr als 3/4. Es gab aber auch andere Produktionsfirmen, die sich an Märchenfilmen versuchten. Und hier kommt eben Hans im Glück ins Spiel. Und das sollte nicht nur ein Film für Kinder, sondern vor allem ein Film für Erwachsene werden. Das heißt, er berief sich eigentlich auf die ursprüngliche Daseinsform von Märchen und sollte eben das ursprüngliche Zielpublikum erreichen. Der damals bekannte Filmarchitekt Robert Herd und Walter Röhring hatten bereits Anfang der 30er Jahre an einem Manuskript geschrieben. Erst 1935 fanden sie dann aber eine Produktionsfirma und da wurde Hans im Glück dann plötzlich total interessant, sowohl in den Medien, aber auch hochrangige Nazi-Persönlichkeiten besuchten plötzlich die Drehorte. Und der Grund dafür war, dass als Verteilfirma der Großfilme, die in diesem Produktionsstudios entstanden, die Reichspropagandaleitung der NSDAP fungierte. Sie unterstützte Produktionen, die eine, in Anführungszeichen, Werbung für die Ideen und Ziele des Nationalsozialismus darstellten. Eigentlich also ziemlich gute Voraussetzung für einen Film zu dieser Zeit. Tatsächlich wurde Hans im Glück aber ein richtiger Flop. Das lag an mehreren Gründen, denn Hans im Glück war vor allem ein experimenteller Märchenfilm. Er sollte eben nicht nur für Kinder zugänglich sein, sondern für Erwachsene, wurde auch erst nach massiven Kürzungen genehmigt. Und als der Film dann am 3. Juli 1936 in Berlins Uferpalast am Zoo Premiere feierte, wurde er vom Publikum ausgelacht und ausgepfiffen. Und ist er dann auch bereits nach ein bis drei Tagen, ich habe da unterschiedliche Angaben gefunden, wieder abgesetzt worden. Auf der einen Seite sollten die vielen Natur- und Landschaftsaufnahmen des Films das vorindustrielle, bäuerliche Leben glorifizieren und im Sinne der Blut- und Bodenideologie einen Beitrag zur NS-Ideologie leisten. Andererseits waren die Mitwirkenden, wie zum Beispiel der Kostümbildner, aber noch expressionistisch geprägt. Und das war natürlich ein kompletter Gegensatz zu dem, was die NS-Ideologie für gut befand. Gleichzeitig hat man sich auch bemüht, noch eine tiefenpsychologische Liebesgeschichte reinzuklatschen. Und, was auch noch hinzukam, es wurde ständig gesungen. Der Film trägt nämlich auch den Untertitel »Ein heiteres Lied im Volkslied-Ton«.
Und ja, das klingt schon interessant.
Es klingt unerträglich. Und der Spiegel verwies damals dann auch nicht nur auf die hölzernen Dialoge und reichlich Kitsch, sondern auch darauf, dass der Film förmlich in Volksmusik ertrank. Ja, und insgesamt waren die zusammengeschnittenen Kamerafahrten von deutschen Landschaften, die verklärt romantisierenden Bilder des deutschen Bauernlebens und die insgesamt halt doch recht langweilige Handlung mit überforderten Schauspielern einfach zu viel des Guten. Es wirkte wirklich lächerlich und ist wohl sogar der Reichspropagandaleitung irgendwie peinlich gewesen. Der Film wurde dann nochmal gekürzt und vom Jugendfilmverleih für ein Kinderpublikum übernommen. Er stellt aber in diesen ganzen Märchen-NS-Verfilmungen ein Kuriosum und eine Besonderheit der Märchenfilmgeschichte dar. Auch wenn das Ganze natürlich jetzt sehr absurd und albern klingt, es offenbart schon recht deutlich, wie NS-Propaganda funktioniert hat. Man erkennt ja schon an der engen Anbindung der Filmproduktionsfirmen an den Propaganda-Apparat, dass es da eine untrennbare Einheit gab. Und ein Zitat von Goebbels auf der ersten Tagung der Reichsfilmkammer aus dem Jahr 1937 erklärt dann auch, warum dieser Film eigentlich scheitern musste, zumindest wenn man die Propaganda-Idee der Nazis zugrunde legt. Er sagte nämlich, Zitat, in dem Augenblick, da eine Propaganda bewusst wird, wird sie unwirksam. Propaganda solle nur durch Haltung, durch Ablauf, durch Vorgänge, durch Kontrastierung von Menschen in Erscheinung treten.
Und da hast du schon die perfekte Überleitung zu meiner Frage gemacht.
Denn ich habe mir heute die Frage gestellt, wie funktionierte NS-Propaganda?
Jenny hat eine Frage.
Die Propaganda war eines der wichtigsten Instrumente der Nationalsozialisten. Es war ein wesentliches Ziel, die 1933 erhaltene Regierungsmacht zu stabilisieren und auszubauen, wofür sie Propaganda und Unterhaltung nutzen. Die wichtigsten Medien waren dabei die gleichgeschaltete Presse, Literatur, Kino, was du jetzt ja mit dem Märchenfilm sehr gut schon uns erzählt hast, und besonders dem Radio wurde eine große Bedeutung zugeschrieben. Jetzt habe ich auch dazu ein Zitat von Propagandaminister Goebbels gefunden, der in einer Rede vom 25. April 1933 sagte: Ich halte den Rundfunk für das allermodernste und für das allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument, das es überhaupt gibt. Der Rundfunk muss der Regierung die fehlenden 48% zusammentrommeln und haben wir sie dann, muss der Rundfunk die 100% halten, muss sie verteidigen, muss sie so innerlich durchtränken mit dem geistigen Inhalten unserer Zeit, dass niemand mehr ausbrechen kann. Also da sieht man ja, wie wichtig das Radio auch als Medium der Verbreitung von Propaganda für die Nationalsozialisten war.
Es war ja auch einfach das erste Massenmedium, was es gab.
Genau.
Es gab ja nicht ohne Grund dann diese sogenannten Volksempfänger. Vorher war das Radio gar nicht so verbreitet in Deutschland. Das ist ja erst durch das sogenannte Dritte Reich so weit gekommen.
Ja, wobei es schon für die Nationalsozialisten ein Vorteil war, dass es 1933 schon funktionierende Rundfunkstrukturen gab, weil nämlich schon in Zeiten der Weimarer Republik der Rundfunk ausgebaut wurde. Auch dass im März 1933 bereits ein Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda gegründet wurde, zeigt ja, welchen Stellenwert die Nazis der Verbreitung ihrer Ideologie über das Medium Radio beigemessen haben. Und damit auch wirklich jeder Zugriff auf dieses Medium hatte, wurde es bewusst erschwinglich gemacht, weil vorher war es ja relativ teuer. Und dadurch hat man halt erzielt, dass die Hörerzahlen sehr schnell in die Höhe schnellten. Wenn man das jetzt mal vergleicht, 1933 besaßen 25% der Haushalte ein Radio, 41, 65. Also da sieht man ja, wie das dann gestiegen ist und dann natürlich auch jeder Zugang zu der Propaganda hatte. Jetzt wissen wir also, wie die Nazis ihre Ideologie verbreitet haben, aber wie war eigentlich ihre inhaltliche Strategie? Am Anfang ihrer Regierungszeit dominierte eine sehr offene Art der Manipulation, indem man möglichst viele Reden Hitlers im Radio übertragen hatte. Goebbels wurde aber relativ schnell klar, dass das nicht so effektiv als Propaganda ist, also versuchten sie, ihre Propaganda in Unterhaltungsprogramme zu verpacken. Es sollte dann nicht mehr so offensichtlich sein, dass es sich um Propaganda handelte.
Passt ja perfekt zu dem Zitat von gerade, was er zum Thema Film auch gesagt hat.
Genau, habe ich auch gedacht. Also entwickelte das Propagandaministerium ein Rundfunkprogramm, das an die Reichssender weitergeleitet wurde. Dabei wechselten sich propagandapolitisierende Elemente mit Unterhaltung ab. So gab es vaterländische Weihestunden, Hörberichte aus dem Lande, eine Wehrsportstunde, Kammermusik, deutsche Tanzmusik und volkstümliche Musik. Also im Prinzip irgendwie Propaganda abgewechselt mit Musik.
Ja, wobei die Musik ja auch durchaus Propaganda war, ne? Also durften dann ja auch keine Musikstücke von jüdischen KomponistInnen und InterpretInnen gespielt werden. Das war natürlich die Musik, die die Führungselite der Nazis für wirksam gehalten haben.
Ja, und ich glaube auch gerade diese volkstümliche Musik ist halt dieses, auch was du erzählt hast, mit den deutschen Landschaften aus den Filmen. Das finde ich, ist halt, um dieses Deutschtum dann wahrscheinlich heraus zu kristallisieren. Die Propagandasprache konzentrierte sich auf wenige ständig wiederholte Schlagwörter, die einer breiten Masse angebliche Lösungen anbot. Auch wurden Schuldige ausgemacht, die für die schlechte wirtschaftliche Lage etc., was halt alles noch so schief gelaufen ist, verantwortlich waren.
Kommt uns das bekannt vor? Ach was.
Ich weiß nicht.
Geschichte wiederholt sich. Vielleicht.
Leider ja. Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen wurden dabei zielgerichtet mit unterschiedlich passenden Methoden angesprochen. Nicht Argumentation, sondern Appelle an die Emotionen standen im Vordergrund. Außerdem wurden Katastrophen beschworen und permanent die Schmach des Versailler Vertrags angeprangert und das Versagen der anderen Parteien während der Inflation 1923 betont. Ziel war es, den Hass der Menschen auf die Republik zu schüren.
Damit wurde natürlich auch der sogenannte Führerkult um Adolf Hitler als nationaler Heilsbringer und Erlöser aufgebaut. Dies hatte schon religiöse Züge. Gleichzeitig wurde das Bild des arbeitenden Volksgenossen glorifiziert und auch das Soldatentum wurde verherrlicht. Also im Prinzip alles, was man braucht, um Krieg zu führen und dafür Werbung zu machen. Und natürlich abseits der Front wurde die Ordnung der traditionellen kinderreichen Familie als Ideal tituliert, damit auch die ganzen Frauen möglichst viele Kinder bekommen sollten. Und ich fand das ganz interessant, weil ich noch gelesen habe, dass Künstler damals zu der Zeit angehalten wurden, wenn sie jetzt Gemälde von Familien gemalt haben, Familien nur mit mindestens 4 deutschen Kindern zu zeigen, dass man auch sieht, die deutschen Familien haben möglichst viele Kinder und da soll sich auch jeder ein Beispiel dran nehmen.
Ja, subtil ist irgendwie dann doch anders, ne?
Ja, und ihr seht, dass das ja ein wirklich sehr umfangreiches Thema ist und es definitiv jetzt auch hier nicht möglich ist, komplett ins Detail zu gehen. Aber ich hoffe, dass ich jetzt hier einen kleinen Einblick für euch schaffen konnte für die folgenden Inhalte.
Na, ich glaube, was auf jeden Fall ganz wichtig ist, ist, dass die NS-Propaganda wirklich sämtliche Bereiche, eigentlich alle Bereiche des Lebens, des alltäglichen Lebens erfasst hat und dass gezielt bestimmte Instrumente auch rausgesucht wurden, wie zum Beispiel der Volksempfänger, aber eben auch wie Literatur, um gezielt diese Propaganda auch zu vermitteln. So, bevor wir uns jetzt im Detail ansehen, warum die Nazis ausgerechnet auch Märchen für ihre Propaganda missbraucht haben, denn dass sie das ja offensichtlich haben, hat ja dieser kleine Ausflug in die NS-Märchenfilmgeschichte gezeigt, machen wir wie so oft erstmal einen noch weiteren Schritt zurück in der Geschichte und starten in der hier allgegenwärtigen Epoche der Romantik. Denn in dieser Zeit, wir haben es öfter auch schon mal angesprochen, finden Entwicklungen statt, die die Nazis für ihre Ideologie und insbesondere für ihren Germanenkult nur allzu bereitwillig aufgegriffen haben. Und sie zeigt uns eben auch, wie schnell Ideen und Gedankengut missbraucht und instrumentalisiert werden kann. Ihr wisst ja, dass die Romantik alte Literatur wiederentdeckte, wieder belebte. Es fand eine starke Verklärung des Mittelalters statt und auch die Grimms begannen ja Märchen zu sammeln, weil sie sie als Ausdruck eines kollektiven Volksgeistes verstanden, der bewahrt werden sollte. Die Menschen damals, das ist in den letzten Folgen, wenn wir über Biedermeier und die Restaurationsepoche gesprochen haben, ja auch nochmal deutlich geworden, hoffe ich zumindest, haben angefangen, ein Nationalbewusstsein zu entwickeln. Und damit einhergehend entstand ein neues Ideal, das der Volkstümlichkeit. In ihr lebte die Idee einer einfachen, naturverbundenen Lebenseinstellung, die sich in den ländlichen Regionen unverdorben über die Jahrhunderte erhalten habe. Gleichzeitig wird Volkstümlichkeit zum Ethos einer Aussteigerkultur, die die Romantik ja war und auch sein wollte. Sie reagierte auf die politischen Unruhen, auf die Aufklärung, auf Technologisierung und Industrialisierung mit dem Rückzug in Natur- und Fantasiewelten. Und mit der Volkstümlichkeit setzte sie der sich beschleunigenden Modernisierung eine naturnahe, einfache Traditionsverbundenheit entgegen. Das ist jetzt aber nicht gleichzusetzen mit dem Konservatismus des Biedermeier. Die romantische Volkstümlichkeit war durchaus schon politisch angelegt, denn der Begriff Volk meinte in der Romantik eine Gesellschaft ohne Standesgrenzen. Es richtete sich gegen die höheren Stände und ihren Führungsanspruch. Das Konzept der Volkstümlichkeit sollte Selbstbewusstsein gegen die akademische und höfische Oberschicht stiften und den revolutionären Vorstellungen vom Volk als egalitärer Gemeinschaft eine kulturelle Basis geben. Also eigentlich von der Grundidee auch hier gar nicht unbedingt mal was Schlechtes. Als Teil dieser kulturellen Basis sahen die Grimms eben auch ihre Märchen. Es waren keine individuellen Menschenwerke, sondern sie sind aus dem Volk hervorgegangen. Als Volkspoesie seien sie, so die Meinung der Grimms, ewig und unvergänglich. Ganz anders als die Kunstpoesie, die lediglich der Befriedigung der lebensfernen Geschmacksdoktrin einer abgehobenen Elite galt. Sie war künstlich, Volkspoesie, aber natürlich und echt und authentisch. Und das wollten die Grimms, wir haben es ja schon öfter angesprochen, bewahren. Und deswegen begriffen sie sich auch in ihrem Selbstverständnis nicht als Autoren, sondern als Sammler. Was aber ja, wie wir wissen, nicht so ganz stimmt, weil die Grimms ja schon in die Gestaltung der Märchen eingegriffen haben und ihnen ja auch einen ganz eigenen Stil gegeben haben, der sich maßgeblich von anderen Märchen, die es vorher gab oder die es auch zu dieser Zeit gab, unterschieden. Die Märchen- und Sagensammlungen der Grimms sind Teil ihrer zahlreichen literatur- und sprachgeschichtlichen Arbeiten, die Standards der historischen Sprach- und Literaturforschung gesetzt haben. Sie sind aber keine wertneutralen Wissenschaftler, auch wenn die Grimms das gerne suggeriert haben. Die Grimms sahen ihre Arbeit als einen patriotischen Beitrag zum deutschen National- und Selbstbewusstsein. Und damit entsprachen sie nicht nur dem Anliegen der Romantik, sondern auch dem Gründungsgedanken der Germanistik als akademische Disziplin. Der ist sprachlich gesehen eigentlich ziemlich ungenau, denn eigentlich müsste die Germanistik auch das Englische und abgesehen vom Finnischen auch die skandinavischen Sprachen umfassen. Die deutschsprachige Literatur hat sich aber aus der Nachahmung der lateinischen und der romanischen Dichtung entwickelt. Und dass man die Wissenschaft von der deutschen Sprache dennoch Germanistik nannte, zeigt, dass man sie an ihren europäischen Abhängigkeiten und Einflüssen eben so ein bisschen vorbeimanövrieren wollte, weil man wollte ja was Urdeutsches haben. Literatur galt, so damals die Auffassung, als nationale Angelegenheit. Sie wurde als Ausdruck eines Nationalcharakters gesehen. Und außerdem sollte die Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache und Literatur zumindest auf kultureller Ebene die militärischen Demütigungen durch die Kriegsniederlage 1806 gegen Napoleon kompensieren. Also auch hier wieder Literatur eigentlich als Instrument. Die Deutschen sollten so ihre wahre nationale Identität wiederfinden können. Und was sich bei dieser patriotischen Identitätssuche anbot, war eben die germanische Mythologie, die man der griechisch-römischen entgegensetzen wollte. Ja, und aus all dem hört ihr wahrscheinlich schon allzu deutlich so gewisse nationalsozialistische Tendenzen heraus. Man erkennt, glaube ich, sehr deutlich die Vorlage, die die Romantik den Nazis für ihre Ideologie geliefert hat. Und auch auf uns wirkt dieser Patriotismus, dieses Betonen eines deutschen Nationalgefühls sehr befremdlich. Da schrillen schon immer so ein bisschen die Alarmglocken, weil wir die Geschichte natürlich kennen. Die Romantik, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, verfolgte aber eben keineswegs diesen nationalsozialistischen Ansatz. Sie wollte den Menschen Orientierung bieten und äußerte sich ablehnend gegenüber den herrschenden politischen und gesellschaftlichen Zuständen. Was aber genauso vor allem in der Idee von Volkstümlichkeit drinsteckt, ist die Leugnung kultureller Internationalität sowie die Tendenz, Selbst- und Feindbilder zu kontrastieren, indem man eben sagt, naja, das sind wir, guck mal, was wir Tolles machen, ja, und das sind die anderen, das finden wir halt nicht so gut. Das Feindbild war damals auch durch die politische Lage, wir haben das öfter gehört in den letzten Folgen, vor allem die Franzosen, aber auch das muss man leider sagen, auch die Juden. Die direkte Politisierung der Romantik ist aber erst rückblickend erfolgt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Romantik zur Erklärung für den Nationalsozialismus herangezogen und ihr irrational deutscher Nationalgedanke, ja, dem wurde nachgesagt, dass er den Zivilisationsbruch ermöglicht, wenn nicht sogar verursacht habe. Unbestreitbar ist, dass die Nazi-Propaganda Elemente aus den romantischen Vorstellungen eines Nationalcharakters benutzt haben. Aber das haben sie natürlich auch mit vielen anderen Dingen gemacht. Jenny hat es vorhin ja gesagt, sie haben eigentlich alles, was ihnen irgendwie nützlich war, verwurstet und haben sich dessen bedient. Und das haben sie eben auch mit den romantischen Ideen getan und eben auch mit Märchen. Das Märchen hatte nämlich aus Sicht der Nazis einen entscheidenden Vorteil. Es war sehr anpassungsfähig. Das klassische Märchenerzählen wurde durch neue Medien wie Radio oder Film abgelöst und bot sich insbesondere im Hinblick auf die Pädagogik im Elternhaus, in der Schule und in der Hitlerjugend an, weil es ja sowieso schon eine didaktische Ausrichtung hatte. Und die konnte man eben gut als Propagandainstrument nutzen. Das hatte mehrere Gründe. Als angeblich deutsches Kulturgut eignete sich das Märchen zur Stiftung eines National- und Gemeinschaftsgefühls. Das Märchen war bereits ein kindgerechtes Medium, das von erstrebenswerten Tugenden wie bedingungsloser Treue, Tapferkeit und Abenteuerlust erzählt. Und es gibt die Deutungsoffenheit. Wir sehen es hier im Podcast ja auch immer wieder. Und deswegen habe ich am Anfang der Folge auch nicht auf die Interpretation von Hans im Glück verzichtet. Märchen bieten eben vielfältige Interpretationsmöglichkeiten. Sie sind einfach und der Gegensatz von Gut und Böse ließ sich natürlich problemlos auf das Freund-Feind-Schema der Nazis übertragen. Aus diesem Grund waren in 106 von 117 während des NS-Regimes erschienenen Lesebüchern nach Goethe und Schiller die Grimms tatsächlich auch am stärksten vertreten. Viele Literaten wurden von den Nazis instrumentalisiert und die Grimms ganz besonders gerne. Also sie haben sie wirklich zu regelrechten Galionsfiguren hochstilisiert. Und dazu habe ich euch ein Zitat mitgebracht. Am 4. Januar 1935 jährte sich Jakob Grimms Geburtstag zum 150. Mal und anlässlich eines Festvortrages sagte der Festredner und Germanist Arthur Hübner: Vieles ist daran, sich zu verwirklichen, was die deutsche Romantik an politischen Ideen geschaffen oder gepredigt hat. Mit doppeltem Grunde feiert darum das neue Deutschland Jakob Grimm als einen der größten Wohltäter unseres Volkes. Es gab Märchen, die sich nahtlos in die Nazi-Ideologie einfügen ließen. Christian hat dazu ja gleich auch noch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Viele Märchen konnten aus Sicht der Nazis aber dann doch nicht so eins zu eins übernommen werden. Sie mussten schon ein bisschen umgedeutet werden. In erster Linie sollte aus den Märchen der Grimms hervorgehen, dass sie eben deutsche Märchen waren. Die Vorlage dazu hatten die Grimms ja selbst geliefert und die Erzählforschung der folgenden Jahrzehnte, also ausgehend von den Grimms, nutzte das für immer völkischere Märcheninterpretationen. Dazu nochmal ein Zitat, damit ihr euch ein bisschen besser was darunter vorstellen könnt. Deutsche Frauen und Mütter sind gütig, böse Stiefmütter sind Entartungen und Ausnahmen. Im Märchen ist die Stiefmutter aber immer böse, ja gottlos, wie im Schneewittchen. Eine Mutter, die keine Deutsche sein kann, die woanders her sein muss. Eine Fremde.
Eieiei.
Wow.
Ja, es gibt ziemlich viele solcher Beispiele, die zeigen, dass Märchen wirklich gezielt ausgewählt und umgedeutet wurden. Es blieb aber nicht auf der reinen Deutungsebene. Einige Märchen wurden komplett umgeschrieben. Also wann immer ein Aspekt im Märchen auftauchte, der nicht zur nationalsozialistischen Weltsicht passte, schob man das auf eine verfälschte Überlieferungsgeschichte und machte sich daran, den wahren deutschen Kern herauszuarbeiten. Denn das kann ja gar nicht so sein, dass das da so ist, wie das da steht. So durfte die Mutter in Hänsel und Gretel zum Beispiel, wir haben es gerade gehört, nicht böse sein, weil eine gute deutsche Mutter ist ja natürlich nicht böse. Man hat sich auch an der Bezeichnung Hexe gestört und sie durch die Zauberin ersetzt und dadurch auch durchaus mal die Logik eines Märchens ein bisschen außer Kraft gesetzt. Aber so weit haben die Nazis dann nicht gedacht. Das war ihnen dann doch egal. Hauptsache, es passte in die Weltanschauung. Die Nazis bedienten sich aber nicht bloß Grimmscher Märchen. Es wurden auch neue Kunstmärchen verfasst. Natürlich ebenfalls mit ja, mal subtilerer, mal offensichtlicherer Propaganda. Sie wurden in weit verbreiteten Zeitschriften abgedruckt und erreichten tatsächlich ein Millionenpublikum. Und wenn ihr beim Stichwort Kunstmärchen jetzt Assoziationen wie Andersen oder Oscar Wilde habt, nein, das ist von den nationalsozialistischen Kunstmärchen sehr weit entfernt. Genau genommen sind die sogar ziemlich albern. Hier auch mal ein sehr schönes Beispiel. Es trägt den Titel Frau Holles Wiegengang. Es geht um den Weihnachtsmann, der ganz verzagt ist, weil Deutschland überaltere und niemand mehr Kinder bekomme. Verzweifelt berichtet er es seiner Gemahlin, der Frau Holle.
Ja, das wusste ich gar nicht, dass sie verheiratet sind. Guck mal, man lernt nie aus.
Die aber weiß Abhilfe. Sie wandert über die Dörfer und treibt die Geburtenrate in die Höhe, indem sie alte Wiegen schaukeln lässt und so die Gebärfreude anheizt.
Ach, so macht man
das. Das funktioniert übrigens auf dem Land besser als in der Stadt. Und so zieht Frau Holle von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt im ganzen deutschen Lande umher, bis es wieder ganz viele Kinder gibt. Der Weihnachtsmann glaubt es aber am Ende erst, als er ein riesiges Hakenkreuz am Himmel erblickt, das aus Frau Holles Teich empor in den Himmel strahlt.
Und das haben die ernst gemeint?
Ja.
Okay.
Ja.
Ja, ist aus heutiger Sicht schwierig, ne? Also,
ja. Also
wirkt unfreiwillig komisch, finde ich.
Total, ja, absolut. Und die Beispiele, die ich jetzt so gelesen habe, gehen alle in so eine Richtung, wo man sich denkt, okay, das hat mit dieser subtilen Propaganda, die Goebbels auch wollte, eigentlich überhaupt nichts zu tun. Es ist wirklich total platt, total abstrus. Man kann das eigentlich nicht ernst nehmen und muss es aber, weil es eben ein Millionenpublikum erreicht hat und die Leute das tatsächlich konsumiert haben. Als urgermanisches identitätsstiftendes Kulturgut, das wünschenswerte Tugenden wie Treue, Tapferkeit und Durchhaltevermögen vermittelte, kam Märchen nicht nur in der Propaganda, sondern auch in Erziehung und Unterricht zum Einsatz. Die Schule hatte damals die Aufgabe, nationalsozialistische Menschen zu formen. Und das tat sie im Wesentlichen auf der Grundlage von 4 Grundprinzipien. Führergefolgschaftsprinzip, Propagierung der Volksgemeinschaft, Rassengedanke, die Idee von der Führung des Volkes durch eine Elite, der man sich unterzuordnen hatte. Und dazu sollten Märchen ihren Teil beitragen, also eigentlich einen sehr wichtigen Teil tatsächlich, indem sie nationalsozialistisch verstanden wurden. Wie das geht, erklärte Rudolf Limmer in der Verbandszeitschrift Deutschen Bildungswesens folgendermaßen. Die unterrichtliche Behandlung muss daher in ausführlich ausmalender Weise gerade den Gedanken der Eigentümlichkeit heimatlicher Landschaft, völkischen Lebens, nationalen Denkens und Handelns, deutscher Gesinnung vor dem Kinde ausbreiten, dass es ganz und gar befangen untertaucht in dem köstlichen Lebensstrom seines Volkes. 1938 verknüpfte dann Dr. Arthur Faulwasser, ein Schulleiter aus Leipzig, die Werte des Nationalsozialismus mit einer konkret ausgestalteten Märchendidaktik, die mit Familie als Keimzelle startet, dann über zu geschlechtsspezifischen Tugenden geht und bis zur rassenbewussten Fortpflanzung reicht. Erstens Mutter und Kind, die Familie im Märchen, Geschwisterliebe. Zweitens das Tier als Freund und Helfer des Menschen. Drittens Baum und Blume im deutschen Volksmärchen. Viertens, das Märchen als das hohe Lied des Kampfes. Der Held kämpft um das Gute und Rechte, die Heldin für das Hohe und Reine. Der Held erlöst durch die kühne Tat, die Heldin durch treues Ausharren und Schweigen. Die Gegner des Märchenhelden, dunkle Mächte und ihre Mittel. Das Heil des Märchenhelden und seine Bedeutung für uns. Fünftens, natürlich, der Fremdrassige im Märchen. Sechstens, die Not der Kinderlosigkeit. Siebtens, Abstammung und Blutsverwandtschaft.
Ich habe mal kurz eine Frage dazu.
Du hattest schon deine Frage, Jenny. Werd nicht übermütig.
Aber die muss von jemand anderem beantwortet werden. Dann hat der da jetzt nur die nationalsozialistischen Märchen einsortiert, die die selber geschrieben haben? Oder wurden auch die Grimms Märchen da rein?
Nein, das bezieht sich auf die Grimm Märchen. Also die haben die Märchen tatsächlich auch bestimmten Rubriken dann zugeordnet. Denn es gab Märchen, die für diesen didaktischen Umgang, den man sich da ausgedacht hatte, eben besonders geeignet war. Zum Beispiel Der Teufel mit den 3 goldenen Haaren oder das Märchen von einem, der Auszug, um das Fürchten zu lernen, galten als wertvolle Märchen für mutige Taten, Brüderchen und Schwesterchen, die 7 Raben, der Froschkönig und Schneewittchen als Beispiele für starke Treue. Die Gänsemagd wurde zu einem, Zitat, gesunden Mädchen reiner Rasse. Es geht auch deutlich platter. Rotkäppchen stehe für das arme deutsche Volk. Der Wolf sei der Jude, der es zu verführen versuche. Und es wird auch da wieder teilweise sehr absurd, denn sogar Aschenputtels Schuhgröße wurde als rein rassiges Merkmal gedeutet. Auch hier nochmal ein Zitat, das ich euch nicht vorenthalten kann. Schöne Füße und Hände waren von jeher die Kennzeichen rassisch hochstehender Menschen. Darum passen Aschenputtels Schuhe nur ihr und nicht ihren Stiefschwestern.
Eieiei.
Das heißt, ihre Stiefschwester waren nicht rein rassisch.
Scheinbar nicht. Dann. Ja, waren ja auch nur die Stiefschwestern.
Wer weiß. Ja den schlechten Charakter erklären.
Richtig. Ne? Ist doch, ja. So, da muss was schiefgelaufen sein.
Eieiei.
Ja, wir lachen jetzt natürlich darüber, weil es so albern ist, aber man muss sich vorstellen, dass die Leute das damals tatsächlich ernst genommen haben. Finde ich auch erschreckend, dass man auf solche Plattitüden irgendwie angesprungen ist. Andererseits, wenn du nur von sowas umgeben bist, keine Ahnung, ob du das nicht dann tatsächlich auch als selbstverständlich aufsaugst. Was wir auf jeden Fall an dieser ganzen Sache sehen, und wie gesagt, auch das habe ich euch jetzt ja nur in Auszügen vorgestellt, ist, dass Märchen sowohl im Bereich Propaganda, weil sie eben in verschiedenen Medien eingesetzt wurden, als auch im Bereich Erziehung, die letztlich ja auch nichts anderes als Propaganda war, eine wirklich wichtige Rolle gespielt haben. Wilhelm Hellmich, ein Dozent an der Hochschule für Lehrerbildung in Elbing, hat in dem Zusammenhang sogar gefordert, kein deutsches Kinderleben ohne Märchen, keine volkseigene und rassistische Erziehung ohne sie.
Ja, krass. Also, dass das Märchen so missbraucht wurde.
Absolut, ja. Es war für die Nazis tatsächlich ein wichtiges Instrument, um ihr Weltbild zu verbreiten.
Ja, die Beispiele, die du gerade gebracht hast, klingen aus heutiger Sicht ja eher zweifelhaft und an den Haaren herbeigezogen. Aber es gibt durchaus auch Passagen in Märchen, die den Nationalsozialisten wirklich in die Hände gespielt haben. Also wo das eindeutig ist, dass da auch die Fortführung romantischen Gedankengutes ist, die bei den Nazis stattgefunden hat. Ich habe mich nämlich mit Juden und Antisemitismus im Märchen auseinandergesetzt. Als erstes Beispiel habe ich Märchen aus dem Buch Volksmärchen der Deutschen von Johann Karl August Musäus ausgewählt. Den hatten wir noch nie im Podcast. Das nehme ich mal vorweg. Der schwafelt nämlich ein bisschen, finde ich. Also ich musste bei der Lektüre so ein bisschen an die Schöne das Tier denken, an diese 18. Jahrhundert-Übersetzung. Das ist auch 18. Jahrhundert, also der hat von 1735 bis 1787 gelebt und ist heute fast vergessen eigentlich, außer bei Fachleuten und damals offensichtlich auch nicht so bekannt, weil da gibt es durchaus Stellen, die vom Nationalsozialismus durchaus hätten benutzt werden können. Es gibt ein Märchen aus dieser Sammlung von 1787, das heißt Melechsala, und da tritt ein jüdischer Hofarzt auf. Der wird nochmal als der bärtige Jud beschrieben. Und es gibt eine Stelle auf die Frage, wo der Patient dieses Hofarztes eben sei. Da wird geantwortet, Zitat, woanders als in den Klauen des jüdischen Quacksalbers, der ihm ohne Vorzug die Seele wird ausschwitzen lassen. Also schon sehr, sehr eindeutig und platt. Und es wird auch erwähnt, dass dieser Arzt den Hermes verehrt als Schutzpatron der Ärzte, Kaufleute und Diebe. Also da wird diese mittelalterliche Vorstellung halt weitergetragen, dass die Juden also einmal gewitzt im Umgang mit Geld seien, aber auch eben unehrlich. Ja, und dann gibt es eine Sache, auf die ich gestoßen bin, das wusste ich tatsächlich nicht. Und zwar das Märchen Richilde von 1782. Das ist eine Frühform von Schneewittchen, interessanterweise. Mhm. Und in diesem Märchen ist es ein Jude, der im Auftrag den vergifteten Apfel erstellt. Also auch da wird wieder mittelalterliches Gedankengut aufgegriffen. Die Juden galten ja als Brunnenvergifter, die auch die Pest ausgelöst haben sollen und so weiter. Neben hier weitere Freveltaten, die immer vorgeworfen wurden. Hier Hostienschändung, Hostiendiebstahl, Kindsmord, ritueller Kindsmord. Das aus diesem Kinderblut von Christenkindern, die Fladen zum Pessachfest gebacken wurden. Also völlig in den Haaren herbeigezogen und schwachsinnig. Und eben in diesem Märchen Richilde gibt es zwei Zitate, die ich auch euch nicht vorenthalten möchte. Ja, was bei den Grimms dann die Stiefmutter ist. Die Grausame berief in dieser Absicht den Hofarzt Sambul zu sich, gab ihm einen gezuckerten Granatapfel, zählt ihm 50 Goldstücken in die Hand und sprach, richte mir diesen Apfel so zu, dass die eine Hälfte davon ganz unschädlich sei, die andere aber von Gift beschwängert werde, dass, wer davon genäust, in wenig Stunden sterbe. Der Jud strich freudig sich den Bart und das Geld in seinen Säckel und verhieß zu tun, wie ihm die arge Frau geboten hatte. Er nahm eine spitze Nadel, grub damit drei Löchlein in den Apfel und ließ darin fließen einen scharfen Liquor. Und nachdem die Gräfin den Apfel in Empfang genommen, stieg sie auf ihr Ross und trabete in Begleitung weniger Hofdiener zu ihrer Tochter Blanka hin. Und so weiter. Also es ist hier auch eine Illustration aus dem 19. Jahrhundert von Ludwig Richter, wo der Jude dann da steht und sich durch den Bart streicht, also mit so einer Mütze, ja, ganz stereotypisch im Profil mit der Hakennase, wie es dann auch im Dritten Reich im Stürmer zum Beispiel gemacht wurde. Mhm. Naja, und dieser Anschlag geht aber offensichtlich schief und sie lässt ihn dann wieder zu sich kommen. Sambul, der Hofarzt, wurde vorbeschieden, zudem sprach die Gräfin mit zornmütiger Gebärde, »O du schändlicher Betrüger, schelmischer Jud, verachtest du also mein Gebot, dass du meiner spotten darfst? Hieß ich dir nicht einen Granatapfel also zurichten, dass sein Genuss töte, und du hast Lebenskraft und Balsam der Gesundheit hineingelegt? Das sollen mir dein Judasbart und deine Ohren entgelten.« Sambul, der Arzt, entsetzte sich ob dieser Rede seiner erzürnten Gebieterin, antwortete und sprach, »Au weih mir, wie geschicht mir!« »Weiß nicht, gestrenge Frau, wie ich eure Ungnad verwirkt hab. Was ihr mir befohlen, hab ich fleißig ausgerichtet. Hat die Kunst verliert, so ist die Ursache davon, was ich nicht weiß.«
Also hier wird so ein bisschen der jiddische Akzent, der dem Juden da unterstellt wird, imitiert. Und auch dieses typische, oh, weih mir, das taucht auch später nochmal auf. Also Juden als, ja, wehleidig und sich immer als unschuldiges Opfer darstellen, obwohl sie die schlimmen Bösewichte sind oder sein sollen vielmehr natürlich. Also ich würde sagen, schon recht eindeutig. Ja. Ein ambivalentes Verhältnis zur Darstellung von Juden gibt es bei Wilhelm Hauff. Und ich bin vor wenigen Tagen erst von der sogenannten NS-Ordensburg Vogelsang in der Eifel heimgekehrt. Wir haben da Studientage gemacht, mein Partner und ich, haben auch in einem der ehemaligen sogenannten Kameradschaftshäuser übernachtet und uns die Anlage, die Museen mit sämtlichen Führungen, die es gab, angeschaut, sehr intensiv. Und in einem der Museen, wo es dann in der Ausstellung hauptsächlich um Begriffe wie Herrenrasse, Herrenmensch ging, waren auch einige Bücher aus der Bibliothek dieser Ausbildungsstätte ausgestellt. Also es ist eine große Anlage, die zum Großteil erhalten ist und auf 1000 Schülerinnen und Schüler ausgelegt war. Also vor allen Dingen Erwachsene, die zur Elite der Verwaltung herangebildet wurden mit ziemlich militaristischen und immer wieder auch rassistischen Stunden. Also nicht das, was man heute so mit Verwaltungsausbildung verbinden würde. Und in diesem Schrank standen unter anderem auch, also neben ganz vielen seltsamen Sachen wie Lichterfest, wie das Weihnachtsfest nach germanischem Kult umgeformt werden sollte, also ganz abstruse Sachen, aber eben Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe, aber eben auch Wilhelm Hauff. Mhm. Ja, also das war damals also auch eingesetzt im Unterricht. Und es gibt ein Märchen von Wilhelm Hauff von 1827, nämlich Abner, der Jude, der nichts gesehen hat. Und ich werde euch da auch zwei Zitate bringen, die eigentlich keiner weiteren Kommentierung bedürfen, denke ich. Juden, wie du weißt, gibt es überall und sie sind überall Juden. Pfiffig, mit Falkenaugen für den kleinsten Vorteil begabt, verschlagen, desto verschlagener, je mehr sie misshandelt werden, ihrer Verschlagenheit sich bewusst und sich etwas darauf einbildend. Dass aber doch zuweilen ein Jude durch seine Pfiffe zu Schaden kommt, bewies Abner, als er eines Abends zum Tore von Marokko hinaus spazieren ging und so weiter. Und dann nimmt das Märchen eben seinen Lauf. Und ich will gar nicht viel vom Inhalt wiedergeben. Es geht darum, dass Abner anhand von Spuren auf dem Boden quasi ja wie ein Tier fast schon, also da Eigenschaften der darüber hinweggehenden Tiere auch erkennt. Also zum Beispiel erkennt, dass irgendwie die Zitzen der Hündin da Spuren hinterlassen haben und dass es deswegen kein Hund, sondern eine Hündin gewesen sein muss und so weiter. Aber er hat sie eben nicht gesehen. Nur anhand dieser Spuren hat er dieses tierische Vermögen oder dieses pfiffige Vermögen, wie es hier dargestellt wird, solches dann zu erkennen, was der Nicht-Jude eben nicht kann. Dann habe ich noch ein Zitat vom Ende des Märchens, wo er dann beschimpft wird. Hund von einem Juden schnaubt ihn der Kaiser an. Du wagst es, kaiserliche Bediente, die einen flüchtigen Sklaven verfolgen, auf falsche Spur ins Gebirge zu schicken, während der Flüchtling der Meeresküste zueilt und beinahe auf einem spanischen Schiff entkommen wäre. Greift ihn, Soldaten, 100 auf die Sohlen, 100 Zechinen aus dem Beutel. Um wie viel die Sohlen schwellen unter den Hieben, um so viel soll der Beutel einschnurren. Und am Ende ist dann noch die, ja, also ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, die Moral in Anführungszeichen. Gib dich zufrieden, Abner, undankbarer Abner. Ist es nicht Ehre genug für dich, dass jeder Verlust, den unser gnädiger Kaiser, den Gott erhalte, erleidet, auch dir empfindlichen Kummer verursachen muss? Versprichst du mir aber ein gut Trinkgeld, so komme ich jedes Mal eine Stunde, bevor der Herr des Westens etwas verliert, an deine Bude in der Judengasse und spreche, gehe nicht aus deiner Hütte, Abner, du weißt schon warum. Schließe dich ein in dein Kämmerlein bis zu Sonnenuntergang, beides unter Schloss und Riegel. Also da dann auch nochmal die wie im Mittelalter ja übliche Trennung der jüdischen Bevölkerung von der nichtjüdischen Bevölkerung in Judengassen oder in Ghettos eben. Ja, also das Ghetto in Venedig ist ja das Urghetto quasi, wo die Juden und Jüdinnen dann eben halt abgesondert leben mussten. Und das wurde dann noch abends zugesperrt und sie durften es nicht verlassen, wie bei den Judengassen eben auch. Es sind ja in vielen Städten noch die Judengassen erhalten geblieben, zumindest dem Namen nach, in Köln ja zum Beispiel, oder die berühmte in Frankfurt, die ist ja nur dem Namen nach erhalten, wenn überhaupt, glaube ich. Die Gebäude sind ja alle im Krieg zerstört worden. Aber es ist schon, ja, also durchaus antisemitisch, würde ich sagen.
Absolut, ja.
Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Novelle von Wilhelm Hauff, auch von 1827, mit dem Namen Jud Süß, die ja das Schicksal des historischen Josef Süß Oppenheimer, der Finanzrat eines Fürsten von Württemberg war im 18. Jahrhundert, aufgreift. Dort ist Wilhelm Hauff überraschend nicht antisemitisch. Also, um vorwegzugreifen, es gibt ja diesen berühmt-berüchtigten Propagandafilm aus dem 1940, Jud Süß,
ja,
wo die Geschichte halt total antisemitisch in Nazis ausgeschlachtet wurde und wo dann auch schon mit diesem Film propagandistisch die Massenvernichtung der Juden in der Bevölkerung so moralisch vorbereitet werden sollte. Und dazu schreibt aber, also dieser Jud Süß wird hingerichtet, ihm wird die ganze Schuld an dieser Affäre, die da passiert, zugesprochen. Und da schreibt Hauff: Beides, die Art, wie dieser unglückliche Mann, also der Jud Süß, mit Württemberg verfahren konnte und seine Strafe, sind gleich auffallend und unbegreiflich zu einer Zeit, wo man schon längst die Anfänge der Zivilisation und Aufklärung hinter sich gelassen, wo die Blüte der französischen Literatur mit unwiderstehlicher Gewalt den gebildeteren Teil Europas aufwärts riss.
Das ist ja total widersprüchlich.
Also total widersprüchlich. Auf der einen Seite werden da in den Märchen, also die krassesten antisemitischen Klischees kolportiert. Und da zeigt er aber Verständnis und Mitleid. Also, dass ihm da zu Unrecht eben die Schuld angelastet wurde.
Verrückt, ne? Das passt ja so gar nicht zusammen.
Überhaupt nicht, genau. Ja, und ähnlich ambivalent ist es bei den Grimms. Es ist nach wie vor sehr umstritten, wie die Einstellung der Grimms zu der jüdischen Bevölkerung war. Also, es war bislang immer so, gerade Heinz Röllecke ist immer wieder dafür eingetreten, dass bei den Grimms kein Antisemitismus vorliegt. Es gibt aber durchaus Zitate aus Briefen unter anderem, die da ein anderes Bild zeigen. Ein Zitat von Wilhelm Grimm aus einem Brief: Diesem fatalen Volk, also den Juden, kann man gar nicht ausweichen und es will ordentlich für gleich geachtet sein. Sie würden sich längst alle in Berlin haben taufen lassen, wenn sie nicht hofften, es solle in Zukunft wohlfeiler geschehen. Wer dann ein braver Christ ist, muss ein Jude werden, um nicht unter sie zu geraten. Jakob Grimm hat in einer Fachzeitschrift geschrieben, ein paar Jahre später: Alle Judenwörter, wenn wir sie in unserem christlichen Sprachhaushalt brauchen wollen, klingen unedel und schmutzig. Sie rühren aus dem gemeinen Umgang mit dem schachernden, wuchernden, trödelnden, fleischschächenden Volke her. Und Wilhelm Grimm, 1833: Ich bemerke nur, dass die Juden immer mehr Überhand nehmen. Ganze Tische und Plätze sind damit angefüllt. Da sitzen sie mit der ihnen eigenen Unverschämtheit, fressen Eis und legen es auf ihre dicken und wulstigen Lippen, dass einem alle Lust nach Eis vergeht. Getaufte Juden sind auch zu sehen, aber erst in der 5. oder 6. Generation wird der Knoblauch zu Fleisch.
Boah, das ist aber schon heftig.
Also das ist schon, das könnte auch aus dem Dritten Reich Absolut. Sein. Also diese... Ja, diese rassische ja. Einordnung, dass nicht nur die große Nase, wie ich gerade schon sagte, sondern auch die wulstigen Lippen ja. auftreten. Und also diese, ja, dieser Bezug zu Knoblauch und dass ja, also ein rassischer Wandel da nicht möglich sei, das ist schon
heftig.
Ist schon heftig, auf jeden Fall.
Ja, welche Verachtung da auch irgendwie so rausspricht.
Definitiv. Aber ähnlich ambivalent wie bei Hauff ist es halt bei den Grimms in den Märchen. Es gibt in den Kinder- und Hausmärchen genau drei Märchen, in denen Juden auftreten. Das eine ist das Kinder- und Hausmärchen 7, der gute Handel. Da will ich auch gar nicht auf den Inhalt so weit eingehen. Es ist eine ähnlich bekloppte Handelsgeschichte wie bei Hans im Glück, sag ich mal am Anfang. Und irgendwann tritt aber ein Jude auf, nachdem der Held dieser Geschichte, der Bauer, eben da Kappes gemacht hat. Ein Jude, der in der Nähe gestanden und das Gespräch mit angehört hatte, lief dem Bauer nach, hielt ihn beim Rock und sprach: Gottes Wunder, was seid ihr ein Glückskind? Ich will's euch wechseln, ich will's euch umsetzen in Scheidemünz. Was wollt ihr mit den harten Talern? Mauschel, sagte der Bauer, 300 kannst du noch haben. Gib mir es gleich in Münze. Heute über 3 Tage wirst du dafür beim König bezahlt werden. Also der klassische jüdische Geldwechsler. Am Ende des Märchens müsste eigentlich der Bauer bestraft werden, aber er schiebt es dem Juden in die Schuhe und es tauchen dann noch Sätze auf wie: Ach, sprach der Bauer, was ein Jude sagt, ist immer gelogen, dem geht kein wahres Wort aus dem Munde. Und der König, der Recht sprechen soll, sagt: Wie der König das hörte, sprach er, einen hat der Jude gewiss betrogen, mich oder den Bauer, und ließ ihm noch etwas in harten Talern, also in Schlägen, nachzahlen. Da wird dann völlig unrechtlich gesagt, na gut, entweder hat er den Bauern oder mich betrogen, aber schuld muss der Jude auf jeden Fall sein und er muss deswegen bestraft werden.
Ja, weil die betrügen ja eh immer, ne?
So ist es nämlich. Interessanterweise war dieses Märchen den Nazis nicht antisemitisch genug und es wurde deswegen im Schulunterricht eher selten.
Aber gerade das hätte man ja eigentlich viel, in Anführungszeichen bitte verstehen, besser ausbauen können, ja. Als wenn du jetzt bei Aschenputtel auf die reine Schuhgröße verweist, oder?
Ja, ich konnte es auch nicht so ganz nachvollziehen.
Das ist ja schon viel eindeutiger, ne? Weil ja, auch der Jude da selber vorkommt.
Ganz genau, ja. Ein Märchen, was den Juden, der darin vorkommt, in einem ganz anderen Licht im wahrsten Sinn des Wortes dastehen lässt, ist das Kinder- und Hausmärchen 115, Die klare Sonne bringt's an den Tag. Da reist ein Schneidergeselle durch die Welt und trifft eben zufällig einen Juden. Zitat, und da dachte er, der hätte viel Geld bei sich und stieß Gott aus seinem Herzen, ging auf ihn los und sprach, gib mir dein Geld oder ich schlag dich tot. Da sagte der Jude, schenk mir doch das Leben, Geld hab ich keins und nicht mehr als 8 Heller. Der Schneider aber sprach, du hast doch Geld und das soll auch heraus, brauchte Gewalt und schlug ihn so lange, bis er nah am Tod war. Und wie der Jude nun sterben wollte, sprach er das letzte Wort, die klare Sonne wird es an den Tag bringen und starb damit. Der Schneidergesell griff ihm in die Tasche und suchte nach Geld. Er fand aber nicht mehr als die 8 Heller, wie der Jude gesagt hatte. Also da Juden ja immer viel Geld dabei haben müssen, wollte ihm das nicht glauben. Es stimmte aber offensichtlich. Nun gut, und er wandert eben weiter, denkt darüber nicht nach, lebt sein Leben und plötzlich spiegelt sich ein Sonnenstrahl in dem Kaffee, den er auf die Untertasse gegossen hat und schmunzelt und dann wird er gefragt, naja, was ist denn? Und er sagt, naja, also die Sonne will es an den Tag bringen und kann es doch nicht. Und freut sich darüber, ne, dass er so klug war. Und dann, naja, aber was ist denn? Also was soll sie an den Tag bringen? Und dann sagt er, naja, wenn du es keinem weitererzählst, ich habe eben damals einen Juden umgebracht, wegen seines Geldes, und er hat gesagt, die Sonne soll es an den Tag bringen. Wie das so ist, die Frau erzählt es doch weiter, am Ende weiß das ganze Dorf und er wird dann aber zur Strafe auch hingerichtet, tatsächlich.
Immerhin, ne?
Ja, und der Schlusssatz ist eben, da brachte es doch die klare Sonne an den Tag. Und diese Darstellung war den Nazis natürlich völlig zuwider. Also es kann nicht sein, dass der Jude ein Opfer ist und der Nicht-Jude am Ende noch, obwohl er nur einen Juden umgebracht, in Anführungszeichen, dann auch noch dafür hingerichtet wird. Also das war für den Unterricht und die Ideologie natürlich völlig unbrauchbar. Das Märchen, das die Nazis aber wirklich ausgeschlachtet haben, ist das Kinder- und Hausmärchen 24, der Jude im Dorn, das interessanterweise auch von den Grimms schon in der sogenannten kleinen Ausgabe, die sich an Kinder ja hauptsächlich gerichtet hatte, auch enthalten war. Da lohnt es sich auch mal, einen Blick in die unterschiedlichen Textfassungen der Auflagen zu werfen. In der ersten Ausgabe von 1815 gab es nämlich noch durchaus andere Elemente, die später weggelassen wurden. Hier muss ich einmal ganz kurz auf den Inhalt eingehen. Ein Knecht, der hatte beim Bauern gedient und wird mit 3 Pfennigen entlohnt. So ein bisschen wie Hans im Glück, nur in kleinerem Geld. Genau, und auf seinem Heimweg begegnet er einem kleinen Männchen und darf sich 3 Sachen wünschen. Und er wünscht sich ein Vogelrohr, das alles trifft, auf das er zielt. Zweitens eine Fiedel, wenn er die streicht, dass alles tanzen muss. Und drittens, worum ich die Leute bitte, das dürfen sie mir nicht abschlagen. Und er zieht eben weiter und trifft unterwegs einen Juden. Sie hören einen Vogel singen, eine Lerche, und der Jude meint dann, Gottes Wunder, was so ein Tierlein kann. Hätte ich's, gäbe ich viel darum. Und der Knecht legt eben sein Vogelrohr an, trifft die Lerche, sie fällt runter in einen Dornbusch hinein. Und ja, der Jude freut sich eben, dass er ihm den Vogel heruntergeschossen hat, weil er den aus welchen Gründen auch immer haben wollte. Da kroch der Jude in den Busch und wie er mittendrin stark, zog mein Knecht, also sagt der Erzähler, der Knecht, seine Fiedel und geigte, fing der Jude an zu tanzen und hatte keine Rusen und sprang immer stärker und höher. Der Dorn aber zerstach seine Kleider, dass die Fetzen herumhingen, und ritzte und wundete ihn, dass er im ganzen Leibe blutete. Gottes Willen, schrie der Jud, lass der Herr sein Geigen sein, was hab ich verbrochen? Die Leute hast du genug geschunden, dachte der lustige Knecht. So geschieht dir kein Unrecht und spielte einen neuen Hüpf auf. Da legte sich der Jud auf Bitten und Versprechen und wollte ihm Geld geben, wenn er aufhörte. Allein das Geld war dem Knecht erst lange nicht genug und trieb ihn immer weiter, bis der Jud ihm 100 harte Gulden verhieß, die er im Beutel führte und eben einem Christen abgeprellt hatte. Wie mein Knecht das Geld sah, sprach er, unter dieser Bedingung ja, nahm den Beutel und stellte sein Fiedeln ein. Daraufhin ging er ruhig und vergnügt weiter die Straße.
Voll brutal.
Total und auch eigentlich total unbegründet. Ne? Und das hier ist eben noch dieser Satz, die 100 Gulden, die er im Beutel führt und eben einem Christen abgeprellt hatte. In den späteren Auflagen fällt das eben weg. Auch das landet vor Gericht und er wird angeklagt. Er wird dann zum Galgen geführt, der Knecht, und soll gestraft werden, fiedelt dann aber nochmal auf. Mhm. Und der König sagt dann, ich will dich verschonen, wenn du aufhörst zu fiedeln. Aber natürlich kann das so nicht ausgehen. Und erst noch rief er dem Juden zu, Spitzbub, gestehe, wo du das Geld her hast, sonst höre ich dir nicht auf zu spielen. Ich hab's gestohlen und du hattest es ehrlich verdient, schrie der Jude, dass es alle hörten. Da ließ mein Knecht die Geige ruhen und der Schuft, der Jude, wurde für ihn am Galgen gehängt. Also genau andersrum.
Ja. Ne?
Der wahre Übeltäter wird nicht bestraft und der halt schuld sein muss, muss den Kopf im wahrsten Sinne des Wortes hinhalten. Mhm. Auch wenn der Satz mit dem Abprellen des Geldes in den späteren Auflagen wegfällt, heißt es aber nicht, dass die späteren Auflagen weniger antisemitisch sind. Da gibt es dann in der letzten Ausgabe 1857 den Satz, aber die Dörner zerrissen ihm den schäbigen Rock, kämmten ihm den Ziegenbart und stachen und zwickten ihn am ganzen Leib. Oder, als er vor Gericht gestellt wurde, sagte er, ich habe den Juden nicht angerührt und ihm das Geld nicht genommen. Er hat mir es aus freien Stücken angeboten, damit ich nur aufhörte zu geigen, weil er meine Musik nicht vertragen konnte. Gott bewahr, schrie der Jude, der greift die Lügen wie Fliegen an der Wand. Aber der Richter glaubte es auch nicht und sprach, das ist eine schlechte Entschuldigung, das tut kein Jude. Und verurteilte den guten Knecht, weil er auf offener Straße einen Raub begangen hätte, zum Geigen. Ja, und auch da führt es dann natürlich am Ende zur Verurteilung des Juden. Da trat er zu dem Juden, der auf der Erde lag und nach Atem schnappte und sagte, Spitzbube, jetzt gesteh, wo du das Geld her hast, oder ich nehme meine Geige vom Hals und fange wieder an zu spielen. Ich hab's gestohlen, schrie er, du aber hast es redlich verdient. Da ließ der Richter den Juden zum Galgen führen und als einen Dieb aufhängen.
Das heißt, es ist, ich habe zwar gestohlen und okay, aber das, was du gemacht hast, ist schlimmer, weil du einfach der Jude bist.
So sieht's aus.
Ganz also genau. Eigentlich nicht ja. Mal, dass du was gemacht hast, sondern nur, dass du der Jude bist, ist schon schlimmer, als dass ich was gestohlen habe.
Definitiv. Und dieses Märchen wurde halt im Dritten Reich also wirklich für antisemitische Propaganda benutzt. Das ist auch nachweislich, dass es im Unterrichtsstoff der sogenannten Adolf-Hitler-Schulen, das waren so Elite-Schulen, da wurden die Schülerinnen und Schüler ausgewählt, Schüler vor allen Dingen behandelt. Und das ist auch also nachweislich eben da im Unterricht, wie man sich vorstellen kann, antisemitisch dann ausgeschlachtet worden.
Macht aus Sicht der Nazis auch Sinn, weil da mussten sie sich nicht mal was einfallen lassen. Es war ja schon von sich aus antisemitisch und perfekt die Propaganda.
Ja, da haben die Nazis sich ja letztlich auch mit ihrer Ideologie draufgesetzt. Ne? Also das Feindbild Jude gab es halt schon. Sie haben es halt dann wirklich nur bis zur Perversion getrieben.
Naja, nach Auffassung der Nazis wurde es halt wirklich aus dem Volksgut genommen. Und das war ja schon immer so, dieser Antisemitismus war schon immer im Volk, weil es eben Gründe dafür gibt aus nationalsozialistischer Vorstellung. Und ja, da wurden Sachen nur wiederbelebt oder ja, wieder ins Bewusstsein gebracht.
Was ich mich gerade gefragt habe, ist der Jude im Dorn und das Märchen, was du als erstes vorgestellt hast, in den,
der gute Handel,
in den Auflagen heute von den Kinder- und Hausmärchen noch enthalten?
Ja, also das wird nicht rausgenommen. In Gesamtausgaben ist das immer noch vorhanden.
Das finde ich krass.
Es sind ja meistens die Ausgabe letzter Hand, also die gerade zuletzt zitierte Sache. Also das mit dem Abprellen des Christen ist dann immerhin nicht drin, aber diese antisemitischen Vorurteile, also schäbiger Rock, ne, also Juden sind ja auch unrein, also so im wörtlichen wie im übertragenen Sinne, das steht da noch so drin und im Zweifelsfall auch kommentarlos, ja.
Oh, das überrascht mich ein bisschen.
Ja, also finde ich auch schwierig.
Ja, finde ich auch. Ich weiß auch nicht, wie ich das finden soll, weil natürlich musst du das immer einordnen, aber das einfach so unkommentiert da reinzuschreiben.
Also ich fände eine Fußnote oder irgendwie was im Anhang dazu auch durchaus sinnvoll. Also unkommentiert finde ich es auch schwierig, wenn es da einfach so steht. Aber das tut es meistens.
Okay.
Kanntet ihr eines der Märchen vorher? Nein,
ich kannte keins.
Ich auch nicht.
Also ich muss auch sagen, ich musste mich auch erstmal einlesen, weil Juden im Märchen waren mir vorher so nicht begegnet.
Gar nicht.
Und es ist halt schon auf erschreckende Weise interessant, wie die Darstellung stattgefunden hat. Also wie früh auch da die antisemitischen Klischees kolportiert wurden und dass die Nazis das dann willig aufgegriffen haben, erklärt sich ja von selbst.
Bei diesen Märchen ist auch ganz klar der Punkt, wo ich sagen würde, das darf man Kindern heutzutage auf gar keinen Fall irgendwie erzählen, vorlesen, was auch immer. Also das ist der Punkt, wo ich sage, nein, das geht gar nicht. Ich finde, das ist auch noch ein Unterschied zum Frauenbild zum Beispiel, weil wenn wir jetzt über das Frauenbild haben wir ja immer viel geredet und wir sagen, das ist rückständig und bla bla bla. Das sollte man auch nicht unkommentiert stehen lassen. Aber da ist man so, da regt man sich drüber auf. Das weiß man, das ist nicht in Ordnung. Aber diese Feindbilder, die da drinstehen, die werden heutzutage weiter am Leben gehalten. Und das, finde ich, ist der entscheidende Unterschied. Und das, ja, das schockt mich schon ein bisschen, dass das einfach so da unkommentiert drinsteht.
Umso erschreckender, dass die Grimms das Märchen vom Juden im Dorn, wie gesagt, in ihre kleine, an Kinder gerichtete Ausgabe übernommen haben. Ja.
Aber auch sehr widersprüchlich, ne? Dass man dann zum einen dieses Märchen hat und zum anderen dann das mit der Sonne, was ja positiv...
Irgendwie gerecht zumindest.
Genau.
Ist ja, genau.
Genau, ja.
Hast du, weil du vorhin gesagt hast, Heinz Röllecke hat die Grimms ja immer so ein bisschen verteidigt. Das ist ja auch ein Märchenforscher, den wir hier öfter mal zitiert haben und für manche Sachen auch inhaltlich herangezogen haben. Hast du da Argumente von ihm, warum er gesagt hat, die Grimms sind nicht antisemitisch? Weil jetzt mit den Briefen zum Beispiel kannst du ja nicht nur sagen, sie haben halt ein gängiges Feindbild reproduziert, was man halt damals so reproduziert hat.
Ja, also Argumente direkt nicht. Aber es gibt ein Zitat eben von ihm, dass man zuweilen unbesehen, einigermaßen töricht und ganz zu Unrecht, Zitat Ende, den Grimms Antisemitismus unterstelle. Aber das letzte Zitat, was ich gebracht habe, wo die Juden das Eis essen, das stammt aus dem Wiesbadener Kurtagebuch von Wilhelm Grimm von 1833. Und das wurde von Heinz Röllecke herausgegeben. Also er muss diesen Text auf jeden Fall gekannt haben. Mhm. Und ich finde den Antisemitismus dieser Passage also mehr als eindeutig.
Absolut, ja.
Also vielleicht da auch ein bisschen reinwaschen der Vorbilder oder ja, wie auch immer man das nennen soll.
Ja, das ist ja letztlich genau passend auch zu dem, was ich über die Romantik erzählt habe. Auch wenn ich immer von dieser Epoche so schwärme und da auch inhaltlich so Anknüpfungspunkte für mich habe. Das bedeutet natürlich nicht, dass alles an dieser Epoche toll war, dass das Gedankengut damals total erstrebenswert war. Nein, auch da gab es eben Schattenseiten und auch da gab es schon Antisemitismus. Also das ist ganz wichtig, dass man das natürlich auch immer im Hinterkopf behält, dass es da eben diese zwei Seiten einer Medaille gibt und dass all das natürlich auch Produkte der Zeit waren und dass komischerweise, trotz auch der vorangegangenen Aufklärung, dieses mittelalterliche Feindbild vom Juden irgendwie damals nicht überwunden werden konnte und bis heute ja auch leider noch in vielen Bereichen nicht ist.
Ja, und mich hat's irgendwie geschockt und verwundert, also dass es das im 19. Jahrhundert gab, das war mir klar, aber ja, dass wie bei Musäus aus dem 18. Jahrhundert die Zitate, dass das in der Form schon im 18. Jahrhundert so geschrieben wurde,
ja,
also das war mir nicht so bewusst, das fand ich schon erschreckend.
Ja, finde ich auch.
Und passend dazu hat man sich nach dem Zweiten Weltkrieg die Frage gestellt, ob denn Märchen schuld am Holocaust waren. Und deswegen gab es auch kurzzeitig nach 1945 ein Märchenverbot, weil man da schon gewisse Verbindungen gesehen hat. Letztlich wurde dies aber nicht lange aufrechterhalten, weil die Argumente dafür zu schwach waren und es sicherlich wichtigere Entscheidungen für die Siegermächte gab im Hinblick der Entnazifizierung Deutschlands. Trotzdem blieb die Kritik am Märchen und gehörte genau in den Kontext der Frage des Warums. Also wie konnte es denn sein, dass die Nazis es schafften, ihre Ideologie so in den Köpfen der Menschen zu verfestigen, dass kaum jemand Kritik am brutalen Hitlerregime übte. Das ist ja auch das, was wir uns jetzt die ganze Folge gefragt haben. Wie kann das denn möglich sein? Wie kann es möglich sein, dass sich da wirklich die Mehrheit dem ja auch irgendwie angeschlossen hat und sich da nicht verweigert hat? Und um sich eben genau dieser Frage zu nähern, wurde es wissenschaftlich untersucht, wie sich die deutsche Erziehung und Sozialisation von anderen Nationen unterschieden hat. Und hierzu untersuchte der britische Leutnant T.J. Leonard die Schulbücher zwischen 33 und 45. Und er kam zu dem Schluss, dass Kinder und Jugendliche ungekürzte Sagen und Märchen mit all ihren Grausamkeiten vorgesetzt wurden.
Ja, das ist auch das Stichwort. Ich habe das, glaube ich, in der Folge zum Thema Grausamkeit auch schon mal kurz angerissen, dass es da eben diese Unterstellung gab oder diese Fragestellung, ob Märchen jetzt da einen Beitrag zugeleistet haben.
Bei Hänsel und Gretel hatten wir das, glaube ich, auch schon. Ne?
Und ich finde es verrückt, in dem Zusammenhang habe ich von diesem Märchen, der Jud im Dorn, nichts gelesen, weil das wäre eigentlich das Paradebeispiel dafür, zu sagen, krass, also mit welcher Brutalität die da auch Antisemitismus betrieben haben und mit Juden da umgegangen sind, wäre ja eigentlich ein Paradebeispiel, aber das ist mir noch gar nicht untergekommen. Und er kam zu dem Schluss, dass deutsche Kinder und Jugendliche unbewusst diese blutige Haltung übernommen haben und einen Hang zu Grausamkeit entwickelten. Die ganze Märchenatmosphäre wäre unchristlich und überholt und die Kinder würden befähigt, leichte Rollen des Henkers, Folterers oder Schlägers zu übernehmen, weil sie an Grausamkeit und Perversität gewöhnt seien. Und auch die amerikanischen Besetzungsmächte vertraten diese Ansicht. Die anderen beiden Besetzungsmächte, also die Franzosen und die Russen, waren da nicht so der Meinung. Die sahen da eher keinen Zusammenhang zwischen den Märchen und Nationalsozialismus. Und nicht nur die Siegermächte waren dieser Meinung. Man könnte ihnen ja da eine gewisse Germanophobie unterstellen, weil halt natürlich die Deutschen mit Nationalsozialismus schuld am Zweiten Weltkrieg waren. Aber auch deutsche Personen in der Öffentlichkeit waren der Meinung, dass es da eine Verbindung gab und waren der Meinung, dass die Märchen eine Vorschule der Grausamkeit, so Zitat von Wegong von 1947, oder der Schriftsteller Hans Riebau, der sagte, dass die glühenden Kartoffeln, in denen die Stiefmutter bis zum Tode tanzen musste, eine, Zitat, Gebrauchsanweisung für die Folterkammern der Vernichtungslager waren.
Das hatten wir doch bei Hänsel und Gretel damals dann auch, dass quasi, wenn die Hexe in den Ofen geschoben wird, genau, dass das eben die Verbrennung der Juden
Als Konzentrationslager dann war, ne? Genau. Und man hat dann auch das Märchen Fitjas Vogel, das wir ja auch schon öfter hier im Märchenpott besprochen haben, angeführt, weil es ja doch auch sehr grausam ist und hat hier halt angeführt, dass das auch zu Grausamkeit der Kinder und Jugendlichen angestiftet hatte. Ja, Märchen wurden ja von Großmüttern den Kindern erzählt und viele Großmütter haben es wahrscheinlich nicht so gemacht wie deine Mutter, Christian, dass sie beim Fitjas Vogel dann einfach aufgehört haben zu lesen, weil sie festgestellt haben, oh, das ist vielleicht doch ein bisschen zu grausam, sondern haben den Kindern dann alle Details vorgelesen und ja, da hat man dann halt einen Zusammenhang gesehen, weil es da ja dann auch verbreitet wurde, wobei man sagen muss, dass dieses Märchen eigentlich eher nicht in den Schulbüchern oder in den Kinderausgaben vorkam. Also vielleicht dann doch nicht so der direkte Zusammenhang zu Kindern dann war. Erst in den 70er Jahren wurde der Ruf um die Märchen der Grimms wieder besser, gerade durch die Veröffentlichung des Buches Kinder brauchen Märchen von Bruno Bettelheim, das wir ja hier auch schon besprochen haben, hat das Märchen halt wieder einen besseren Ruf bekommen. Und die Debatte um die Grausamkeit von Märchen hält aber eigentlich bis heute an, auch wenn man heutzutage keinen direkten Zusammenhang mehr zwischen den grausamen Taten der NS-Zeit und Märchen sieht, muss man letztendlich sagen, dass Märchen ja eigentlich dadurch, dass sie halt schon auch sehr unterschiedlich interpretiert werden, einfach beides sein können. Sie können als Propagandainstrument benutzt werden, sie können Hoffnung verbreiten. Man kann es halt sehr unterschiedlich differenzieren und dadurch natürlich für jegliche Bereiche dann auch ausnutzen.
Ja, das ist ja, glaube ich, der entscheidende Punkt auch an der Sache. Also ich sage mal, grundsätzlich ist ja auch gut und richtig und nachvollziehbar, dass nach Ende des Holocausts erstmal überhaupt alles in Betracht gezogen wurde und hinterfragt wurde und man sich eben mit der Frage auseinandersetzte, wie konnte so etwas überhaupt passieren und welche Faktoren haben dazu beigetragen. Und dass man die Märchen da ins Visier genommen hat, finde ich auch völlig richtig und nachvollziehbar. Aber der Punkt ist ja eigentlich nicht, mich erinnert das so ein bisschen an die Debatte um die Ballerspiele, die wir in den Nullerjahren mal hatten und die dann ja auch immer mal wieder aufgepoppt ist. Der Punkt ist ja eigentlich nicht die Grausamkeit. Ich meine, das ist wir haben das auch schon mal thematisiert, das ist eine Debatte auf jeden Fall, aber der Punkt ist ja, dass sie die Märchen genommen und bewusst instrumentalisiert haben. Die haben ja nicht diese Grausamkeit da reingeschrieben, sondern das, was sie da reingeschrieben haben, ist einfach ihr nationalsozialistisches Weltbild und das ist ja eigentlich das Problem.
Es wird ja in einen anderen Kontext gestellt, also genau. Es ist kein Automatismus, dass das ausgerechnet zu dem führen müsste.
Genau.
Und ich finde das schon interessant, dass Bettelheim in den 70er Jahren, der ja jüdischer Herkunft war und dann auch Österreich verlassen musste, dass er die Märchen dann verteidigt. Also finde ich schon spannend. Also vor diesem Hintergrund dann noch einmal mehr.
Und ich fand das halt auch irgendwie interessant, dass ich jetzt, wie gesagt, als Beispiel auch nur Märchen gefunden habe, wo man halt das ja irgendwie adaptieren musste. Mhm. Also ne, Schneewittchen oder so und gar nicht dann dieses Märchen, das ja eigentlich von sich aus schon sehr antisemitisch ist.
Also schon interessant, warum das ausgerechnet nicht gesehen wurde oder nicht gesehen werden wollte vielleicht. Also das kann ich auch nicht nachvollziehen.
Nee, vor allem, weil, wie gesagt, das ein Märchen wäre, was ich als erstes aus den Kindern und Hausmärchen rausgenommen hätte und hinten im Anhang dann den Verweis gemacht hätte, hey, an dieser Stelle würde eigentlich das Märchen stehen, aber aus folgenden Gründen sollte das eben nicht weiter verbreitet werden.
Genau,
ja. Weil auch wenn man sich ja bewusst macht, dass Märchen vorgelesen werden und darauf ausgelegt sind, dass du sie weiter erzählst, finde ich das ganz, ganz schwierig und diskutabel.
Finde ich auch. Also wenn dann das Kind gefragt wird, welches Märchen möchtest du denn heute? Und dann, ja, dann nehme ich den Juden im Dorn. Und dann kennt der Vorleser, die Vorleserin das Märchen nicht. Und dann wird da ungewollt hoffentlich dann irgendwie was weitergegeben, was man nicht weitergeben sollte. Ja. Also das.
Und gerade solche antisemitischen Stereotype werden ja bis heute auch unbewusst zum Teil immer wieder wiedergegeben. Und gerade solche Märchen bieten natürlich dann auch Rechten oder auch Parteien wie der AfD natürlich wieder eine komplett tolle Vorlage, um zu zeigen, hey, guckt mal hier, das ist ja schon darin enthalten. Und dann setzen wieder diese ganzen Scheinargumente sich in Gang und ja, nee, also da, das, nee, geht nicht.
Ja, oder auch so in kleinen Wörtern, wie ich das beim Guten Handel hatte, wo er zu dem Juden sagte, Mauschel, etwas mauscheln. Mhm. Ist ja totaler Antisemitismus. Ja. Ne? Also da wird unterstellt, dass die Juden in jiddischer Sprache oder anderer Sprache da Geschäftsabsprachen untereinander treffen, um den christlichen Geschäftspartner übers Ohr zu hauen. Ne? Mhm. Und das wird heute nach wie vor unreflektiert benutzt.
Mhm. Ja, und wenn man überlegt, dass in anderen Bereichen diese Kontextualisierung ja stattfindet, dass man zum Beispiel ja auch bei alten Disney-Filmen gesagt hat, hey, wir schmeißen die jetzt nicht komplett aus dem Programm, aber wir weisen eben vorab immer in einem Disclaimer darauf hin, Leute, das hier ist Gedankengut, was wir nicht mehr teilen, was wir überwunden haben, das ist halt der Zeitgeschichte geschuldet. Finde ich es halt total erschreckend, dass das in einem literarischen Klassiker wie diesem nicht macht.
Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir dann eben nicht zum Beispiel der Jude im Dorn als Märchenstundenmärchen genommen haben.
Ja, das haben wir uns nämlich auch überlegt. Aber dann haben wir eben auch gedacht, ja, wir können das ja nicht einfach irgendwie auf irgendwelche Streaming-Plattformen setzen und dann kann sich das jeder anhören. Letztlich, wenn man so ein Märchen weitererzählt, auch das muss man sich bewusst sein, trägt man dazu bei, solches Gedankengut zu verbreiten.
Ja, und bevor wir in irgendwelchen Kinderzimmern abgespielt werden, in denen wir nicht abgespielt werden wollten, haben wir das dann mal tunlichst sein gelassen.
Und sind ja auch nicht nur Kinder. Ja, also gerade diese Feindbilder, da springen ja auch Erwachsene immer wieder drauf an. Und viele haben das ja auch völlig unbewusst irgendwie verinnerlicht.
Und nehmen das dann als historische Begründung. Ja, aber vor 200 Jahren haben die das doch auch schon gesehen, das Mut, da muss doch was Wahres dran sein. Wenn man sich in der Materie so ein bisschen einliest, ist das natürlich alles Quatsch, ne?
Ja. Ja, und dadurch, dass auch der Antisemitismus immer mehr steigt und das traurigerweise auch einfach sehr aktuell ist, haben wir da natürlich auch eine Verantwortung, die wir gesellschaftlich wahrnehmen müssen, dagegen zu sein.
Ja, gerade hier in Gelsenkirchen hatten wir vor nicht allzu langer Zeit also ziemlich krasse Demonstration, fast schon Ausschreitung vor der Synagoge. Und das hätte ich nicht gedacht, dass das in dem Ausmaß in der heutigen Zeit so möglich ist. Und also da war ich schon wirklich schockiert.
Was wir, glaube ich, auf jeden Fall an dieser Stelle festhalten können und was sich, glaube ich, sehr deutlich gezeigt hat, ist, dass Märchen im Nationalsozialismus auf jeden Fall eine sehr große Rolle gespielt haben. Die Nazis haben sich den Vorlagen, die darin enthalten sind, inhaltlich, sei es, weil da gewisse Werte vertreten wurden, die ihnen gelegen kamen und weil natürlich auch diese Ideen der Romantik darin wiederzufinden sind, all dessen bedient und haben Märchen bewusst instrumentalisiert und missbraucht. Sie haben sie eben in den meisten Fällen nicht eins zu eins wiedergegeben, sondern haben eben ganz gezielt geguckt, wie können wir sie an unser Gedankengut anpassen und damit das vermitteln, was wir wollen. Das hat zum Teil aus unserer heutigen Sicht sehr abstruse Züge auch manchmal angenommen, ist aber eine sehr, sehr ernste Sache. Und wenn wir bedenken, dass das eben nicht nur in Schulen und sonst wo stattfand, sondern auch medial verbreitet wurde, durchs Radio, durch Zeitschriften, durch Filme, dann sehen wir, dass da wirklich so ein ganzer Apparat hintersteckte, der bewusst literarische Vorlagen für seine eigenen Zwecke eingesetzt haben.
Und nicht ohne Grund sind die Märchenfilme, die wir heute zum Teil besprochen haben, aus dem sogenannten Dritten Reich eben weiterhin Vorbehaltsfilme wie viele andere Propagandafilme und können eben nicht ohne historische Einführung öffentlich gezeigt werden oder auf DVD vertrieben werden. Also wir hätten jetzt zum Beispiel nach Berlin ins Bundesarchiv fahren können, dort hätten wir das anschauen können. Das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt. Mhm. Und auch zu Recht, wie ich finde, absolut. Weil ohne Einordnung kann man das so und schon gar nicht Kindern oder
weniger historisch gebildeten Leuten vorführen.
Absolut. Was an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben soll, aus zeitlichen Gründen hier aber absolut den Rahmen sprengen würde, Märchen wurden nicht nur von den Nazis eingesetzt. Es ist auch nachgewiesen, dass Märchen zum Beispiel auch im KZ erzählt wurden und dort Hoffnung und Trost gespendet haben. Also das bietet sich, glaube ich, mal an, dass wir dazu irgendwann mal einen zweiten Teil machen und die andere Seite vielleicht mal ein bisschen beleuchten. Insgesamt bleibt vielleicht als das, was man auf jeden Fall mitnehmen kann und warum wir die Folge auch, glaube ich, mitgemacht haben, nicht nur aus rein historischem Interesse, sondern Literatur und auch Kultur im Allgemeinen kann eben auf verschiedene Weise interpretiert und eingesetzt werden. Und genau deswegen betonen wir hier im Podcast ja auch immer wieder den zeitgeschichtlichen Kontext. Ohne historische Hintergründe ist keine Kontextualisierung möglich und ohne Kontextualisierung können wir Literatur, können wir Kultur nicht verstehen. Kulturgüter wie Literatur, Film, Musik, Architektur, all das sind historische Zeugnisse. Und bei zeitgenössischen Filmen oder Songs, die wir uns alltäglich anhören und die wir konsumieren, denken wir da ja nicht groß drüber nach, weil wir eben jetzt in dieser Zeit leben. Wir sind Teil der Gegenwart, wir gestalten die Gegenwart. Die Menschen in 100 Jahren werden aber ganz anders auf das blicken, was wir so produzieren und von uns geben, als wir das heute tun. So wie wir ja auch ganz anders auf zum Beispiel den Nationalsozialismus oder die Romantik blicken. Und vor dem Hintergrund dessen, was wir heute gehört haben, ist das ganz wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Denn die Mechanismen, die wir hier heute vorgestellt haben, nutzen Rechtsextreme noch immer. Die AfD bedient sich bekannter Narrative, die erfindet nichts Neues. Die macht das, was die Nazis vor 100 Jahren auch schon gemacht haben. Die Art und Weise, wie Fakten verdreht und wie Ideen und Gedanken missbraucht werden, um sie an eine menschenverachtende Ideologie anzupassen, wiederholt sich. Und ein Blick in die Geschichte zeigt, vieles wiederholt sich. Und historisches Wissen, die Bereitschaft, sich mit Dingen auseinanderzusetzen und die Fähigkeit, Inhalte einzuordnen und nicht blind zu übernehmen, ist ein ganz wichtiger Teil, um zu verhindern, dass Dinge eben noch einmal geschehen und um Nazis und Nazi-Parteien auch darin einzuschränken, ihre abstrusen Lügen zu verbreiten. Und wir hoffen, dass wir euch das noch mal ein bisschen näher bringen konnten und dass wir dazu vielleicht einen kleinen Beitrag geleistet haben.